willkommen zur STR Matinee. Mein Name ist Ricky Palm und wir sind zum ersten Mal in einer großen Runde hier im VfB-Fanprojekt. Wir wollen gemeinsam mit unseren Gästen heute so ein bisschen den VfB Stuttgart aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wir haben ja mehr oder weniger alles vertreten, was man sich wünschen kann. Einmal Phil Meisel, Stuttgarter Zeitung, mein VfB, Stuttgarter Nachrichten und in jedem Trainingslager gewesen in diesem Sommer.
Moin.
Hallo. Dann haben wir Jens Beierschmidt, Vereinsbeirat. Ich habe mir sagen lassen, Jockel-Ikone inzwischen. Ja, also in Berlin redet man heute noch von dir. Du bringst im Endeffekt die Vereinssicht und die VfB-Fansicht mit rein, die ich bei Phil jetzt unterschlagen habe. Aber ich glaube, das können wir sagen. Also journalistische Neutralität ist mit dir nicht gewahrt. Zumindest bei VfB nicht. Da schlägt das Herz schon
das ist so,
extrem.
Ja, das ist so, aber ich finde, man darf das auch merken und spüren und lesen und hören, wenn trotzdem eine gewisse Objektivität gewahrt ist. Ich glaube, dass diesen Grad, den verstehe ich zu wandeln irgendwo.
Das wollte ich dir auch nicht absprechen, denn genau das ist gegeben. Man kann es hören, natürlich im Podcast statt diverse Videoformate. Und auch deswegen ist er da, weil er den Ritt auf der Rasierklinge perfektioniert hat. Jakob ist auch da, von Jakobsweg 26, bekannt von Insta und TikTok. Und ich habe mir sagen lassen, seit neuestem auch Podcaster.
Ja.
Und Jakob hat, glaube ich, den weitesten Anfahrtsweg hinter sich. Der ist von Öhringen heute Morgen aufgebrochen, um hier nach Stuttgart zu kommen. Lieben Dank dafür. Und dich muss ich natürlich auch gleich fragen, wie kam es denn dazu, dass du dich über TikTok, über Insta mit dem VfB auseinandersetzen wolltest und diese kleinen, schönen Videos produzierst?
Ja, also erstmal bin ich natürlich VfB-Fan, schon immer, ne? Und ich habe tatsächlich auch schon vor 10 Jahren angefangen, 2015 glaube ich das erste Mal, eine Instagram-Seite gemacht und dann so eine klassische VfB-Fanpage, weil man sich halt mit ein paar VfB-Fans connecten wollte und habe das damals dann auch geschafft. Also ich habe damals noch meine Handynummer gepostet und dann hatten wir eine WhatsApp-Gruppe. Das war damals irgendwie noch so, okay, ich dachte, es war eine gute Idee mit 15. Und mittlerweile, ja, das habe ich dann viele Jahre gemacht und habe dann irgendwann damit aufgehört. Das waren halt so klassische Bildbeiträge und nicht viel über mich. Und habe dann jetzt eigentlich vor 1,5 Jahren wieder angefangen und das im Kurzvideoformat zu machen, das auch sehr gut ankam. Und ja, ich habe eigentlich nie aufgehört, über den VfB zu sprechen, aber es ist halt immer besser mit vielen Leuten jetzt auch euch mit, also dass wir uns heute zusammen austauschen. Das macht halt immer am meisten Spaß oder auch live zusammen. Und deswegen, ja, das funktioniert ganz gut und freue mich, dass ich hier bin.
Ja, deine Beiträge gucke ich immer wieder gern, weil du es schaffst, in wenigen Sekunden all das zu sagen, für das andere Menschen manchmal eine halbe Stunde brauchen.
Wir machen es heute eine halbe Stunde oder,
oder länger.
Mehr, noch mehr, ja.
Oder länger,
ja. Jeder eine halbe Stunde.
Ja, das passt am Ende, denn das ist genau unser Motto. Wir wollen 90 Minuten über den VfB Stuttgart sprechen, natürlich über das Pokalspiel in Rostock. Wir möchten ein bisschen die Erwartungshaltungen abgleichen bezüglich der neuen Saison. Dann steht die Champions League Auslosung an und zwar am Donnerstag im Grimaldi Forum. Und ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren war irgendwie die Euphorie etwas größer, was die Auslosung anbelangt. Trotzdem werden wir natürlich heute unsere Wunschlose mit euch teilen. Und die VfB-Frauen werden heute zum ersten Mal in der Bundesliga spielen. Auch das wird uns tangieren, also am besten, ihr stellt euch einen Kaffee bereit, lehnt euch zurück und hört uns ein bisschen zu. Phil, dich frage ich direkt, du kommst aus Rostock. Ja, mehr oder weniger frisch eingetroffen.
Also ich komme aus Stuttgart, aber nein, ich war tatsächlich dort, ja.
Bin gestern, wie war es denn im Ostseestadion?
Angenehm, muss ich sagen. Ich habe ja von den letzten 10 Jahren also diesen Viererpack gestern voll gemacht sozusagen oder am Freitagabend mit den Spielern. Also ich war 16, 17, 18 dort und jetzt eben gestern. Freitag, Entschuldigung. Und es hat sich zum Positiven verändert, muss ich sagen. Also sowohl die Stadt selbst, also die hat sich schick gemacht, als auch das Atmosphärische. Also ich kann mich an Besuche dort erinnern, da war das sehr, sehr ablehnend und schwierig. Ja, vielleicht nicht ganz Deventer-Format, aber es ging in diese Richtung. Ja, und das war am Freitag jetzt überhaupt nicht gegeben, das fand ich sehr angenehm. Du konntest dich normal frei bewegen und auch die Fans, die oben waren, 2600, sind mitgefahren mit dem VfB, haben das berichtet und allen, denen ich gesprochen habe, dass da eine gute Atmosphäre geherrscht hat und man einfach gegenseitig sich respektiert hat. Und das ist, finde ich, immer wichtig, weil egal, ein bisschen Frotzelei und so darf immer sein, logisch, ist klar, ja, gehört dazu.
Es gab, glaube ich, auch den Vorfall in Wismar, wo ein paar Schals gezogen wurden.
Ja.
Aber das war auch das Einzige. Und das ist auch etwas, ich möchte jetzt hier nicht verherrlichen, aber was relativ üblich ist
ja, am Rande diverser Spiele. Ja, wenn man mit Leuten sprach oder gesprochen hat, die dabei waren, dann sagen die halt, es war schon ein bisschen auch vielleicht die Reaktion auf das Verhalten. der VfB-Fans, dass das passiert ist. Ja, also wenn ich mich in einer fremden Stadt bewege und trage da komplett meine Gier und habe dann auch noch nichts Besseres zu tun, wieder rumzugrölen, ja, im übertragenen Sinne, dann kann es eben passieren, dass darauf eine Antwort kommt. Und das war eben die, das muss man jetzt gut heißen oder gut finden, aber alles in allem, glaube ich, brauchen wir es auch nicht allzu groß machen, denn mehr ist nicht passiert. Und wie gesagt, die Beteiligten, mit denen ich gesprochen habe, oder diejenigen, die an diesem Vorfall vor Ort waren, die sagen alle unisono, ist nichts weiter Wildes und fertig.
Das hört sich gut an. Die Stimmung im Stadion wirkte zumindest vorm Fernsehsitzen brachial. Also es war unfassbar laut. Eigentlich schade, dass wir Rostock nur in der dritten Liga haben, weil das ist ja eigentlich ein Stadion, das gehört ja eigentlich in die erste Liga.
Tatsächlich ist das, was, ich weiß nicht, wer die Pressekonferenz nach dem Spiel in ganzer Länge sehen konnte. Also Sebastian Hoeneß wird der gegnerische Trainer um sein Statement zum Spiel gebeten. Und dann war er damit zu Ende, hat eigentlich das Mikro schon zugehabt, hat dann aber nochmal aufgemacht und hat sich explizit an den gegnerischen Kollegen und auch an die Rostocker an sich gewandt und hat gesagt, hey, ihr müsst da hoch, weil das ist ein Umfeld und eine Atmosphäre, die hat kein Drittliga-Format mehr, sondern das ist schon weiter oben anzusiedeln. Und auch da, im Unterschied zum letzten Besuch von mir dort, die haben die eine Seite, die eine Hintertour, ist komplett Stehplatz, ist eigentlich aufgestuhlt, aber da stehen alle, da sind auch die Subtras, also quasi der Kern ihrer Ultras beheimatet. Und auf der anderen Gegentour oder Hintertor-Tribüne, da ist nur noch der zentrale Bereich Sitzplatz. Die haben beide Ecken zu stehen, Platz, Blöcken gemacht. Und da kommt es halt auch richtig Druck her. Das heißt, die können sich auch gegenseitig hochschaukeln. Ja? Und die VfB-Fans hatten es nicht einfach da an diesem Freitagabend. Haben es aber geschafft, hier und da auch mal einen akustischen Akzent zu setzen. Aber es ist brachiale Stimmung dort, das ist richtig. Ja.
Ich fand es großartig noch vor dem Spiel, als, glaube ich, das ZDF übers Spielfeld schritt, hörtest du beide Fanlager, wie sie schon so massiv Gas gegeben haben. Ich kann mich erinnern, auch bei uns in der Schüssel war das schon mal der Fall. Aber ja, also das war wirklich beeindruckend. Ich wäre gerne dabei gewesen, musste leider hier mit einem schlechten Stream im Fernradio machen. Ja. Auch das möchte ich schon mal vorweg schicken. Also es könnte sein, dass unsere Internetverbindung nicht allzu stabil ist und auch heute uns Probleme macht. Seht uns das bitte nach. Die Folge wird es im Nachgang auf jeden Fall als Podcast und auch als Videoformat geben. Wir geben uns Mühe, dass wir diese Internetprobleme hier im Fanprojekt schnellstmöglich abstellen. Umso glücklicher bin ich, dass auch Jens hierher gekommen ist, obwohl er ja wusste, wie schlecht das Internet ist. Also ich habe gerade erzählt, ich war am Freitag eher unentspannt. Wie entspannt warst du denn, als du vor dem Fernseher saßt und den VfB in der ersten Runde in Rostock begutachten durftest?
Tatsächlich relativ entspannt, weil doch recht schnell tatsächlich klar war, dass wir das Heft des Handelns in der Hand halten tatsächlich und irgendwie relativ souverän das Ding auch angehen. Und da habe ich auch recht schnell schon gemerkt, das 1-0 kam er recht flott, das 2-0 dann vor der Pause noch hinterher. Der Unterschied halt zu den, du hast gesagt, den Viererpack, den wir ja schon in Rostock hatten, was wir da schon für Spiele hatten und wie da damals die Mannschaften drauf waren, wie man da ins Spiel auch gegangen ist, auch als Fan. Ich dachte, oh, hoffentlich geht es heute gut. Ich habe zwar ganz hinten links trotzdem so ein bisschen noch gedacht, mag schauen, Fulham war ja, Testspiel klar, aber nicht ganz so mega überzeugend. Wie wird's wohl in Rostock, volle Hütte, geile Fans, aber am Ende des Tages muss man wirklich sagen, haben wir es eigentlich wirklich super souverän gespielt. Klasse individuelle Leistung, aber auch als Teamleistung wirklich eine gute Geschichte. Und deswegen war ich ausnahmsweise mal total entspannt. Es war kein Vergleich zum letzten Jahr mit Braunschweig. Insofern bin ich dankbar und auch cool, dass wir mittlerweile wirklich ganz entspannt sagen können, das hat halt schon ein Format gehabt. Wir sind eine gute Mannschaft mittlerweile und das war ein ganz souveräner, favoritengemäßer Auftritt.
Würde ich auch so sagen, Jakob, du warst nicht in Rostock, du warst wahrscheinlich auch zu Hause, hast es dir dort angeschaut. Gab es für dich so eine Phase, wo du dachtest, Mensch, wir führen zwar, aber es könnte dann doch jetzt so langsam mal deutlicher werden oder bist du relativ entspannt mit dieser ersten Runde umgegangen, wie die meisten hier in der Runde?
Ja, also ich meine, das bin ich letztes Jahr auch, dann Braunschweig zum Beispiel und dann hatte ich quasi, es ist besser, wenn man ein bisschen vorbereitet ist auf ein aufregendes Spiel, aber das hatte ich eigentlich auch nicht, also ich war auch ziemlich ruhig. Aber ich sag schon, es gab, meiner Meinung nach gab es zwei Aktionen, ich glaube, die waren nach dem 1-0 und nach dem 2-0, wo eigentlich einmal der Konter nicht ausgespielt wird, wo der Querpass quasi nicht ankommt. Und einmal, wo Bredlo im Fünfer den Ball top pariert. Ich glaube halt, wenn du dann ein Tor fängst, ist es halt immer schwierig. Und es gibt selten ein Spiel, wo das nicht hätte passieren können. Und ich glaube, die zwei Aktionen gab es. Aber so richtig Angst hatte man jetzt nicht unbedingt. Nur wenn es halt das 1-1 fällt oder so, dann fängt man schon an zu grübeln. Und jetzt insgesamt dann natürlich souverän. Aber auch danke an Bredlo an der Stelle schon mal, glaube ich. Weil das sind genau die Aktionen, die er halt in dem ersten Pflichtspiel dann braucht, wo er jetzt weiß, er kriegt ein bisschen Verantwortung für die nächste Zeit. Und da hat er ja bravouröses gemeistert. Und ich fand auch, dass er vor allem bei dieser Aktion im Fünfer nicht nur angeschossen wurde, sondern auch einfach gezeigt hat, dass er ein Top-Torwart ist. Und das jetzt ja eigentlich damit dann wirklich ein ruhiger Freitag zumindest war.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Aber das Thema Bredlo soll uns gleich mal beschäftigen. Da gibt's ja immer noch, ich sag mal, so ein kleines Fragezeichen, ob der VfB Stuttgart sich noch auf dieser Position verbessern möchte, beziehungsweise den Ausfall von Dennis Simon so ein Stück weit abfedern will. Hat für dich Bredlo jetzt mit den Leistungen gegen Fulham, jetzt auch gegen Rostock, eigentlich eindrücklich hinterlegt, dass er die Nummer 1, solange Simon eben ausfällt, sein kann? Oder würdest du, wenn du jetzt an Fabi Wohlgemuth Stelle wärst, schon nochmal gucken, ob wir uns da nicht nochmal breiter aufstellen könnten?
Also ich hätte relativ schnell das Fragezeichen gestrichen. Das war für mich so, die Meldung kam und klar, man weiß nie, wie lange eine Verletzung geht, aber es war jetzt ja kein halbes Jahr, es stand auch nicht in Aussicht, es war jetzt eine Länderspielpause, das maximal ein Champions-League-Spiel vermutlich. Hätte ich es eigentlich gleich gestrichen, weil Bredlo ist ja jetzt nicht eine neue Nummer 2, einer, der schon super lang da ist und der sich auch entwickelt hat. Und ich finde, sieht man jetzt auch, dass er jetzt schon auch aus der Zeit kam, wo wir eine durchschnittliche Mannschaft waren und auch Probleme hatten. Und da hatte sicherlich er auch seine Probleme dann. Aber er hat jetzt auch 7 Jahre trainiert, sage ich jetzt mal, ne? Und hat auch schon gezeigt in Pflichtspielen, wo er gut performt hat. Also ich habe da gar keine Bedenken. Und ich sage auch, die finanzielle, ja, also überhaupt da ein finanzielles Invest zu tätigen, um gar nicht dann sicher zu sein, ob da jetzt, keine Ahnung, 35-jährige neue Nummer 2 kommt quasi, ob die besser wäre, hätte ich meine Zweifel, ehrlich gesagt. Deswegen
passt klar, das so.
Klar, das Vertrauen an Bredlo von mir.
Phil, aus journalistischer Perspektive, wie schätzt du das ein? Wird da noch was passieren? Und wie ist deine private Meinung zu dem Thema?
ich fange mit der privaten Meinung an. Es wäre ein grober Fehler, wenn ich da jetzt noch agieren würde. Ja, außer ich werde dazu gezwungen. Ja, durch eine weitere Verletzung, ja, von Fabian, logischerweise. Mhm. Und das, wenn nach allen Gesprächen, die ich jetzt führen konnte, die letzten Wochen, sieht man es intern eigentlich ähnlich, dass man nur deswegen sich immer noch dieses Hintertürchen offen hält, weil halt eben noch was passieren kann. Bis zum 31. hätte man dann die Chance, tatsächlich noch was zu tun. Aber die werden, also sollte das nicht der Fall sein. Sollte keine Verletzung von Bredlo noch irgendwie jetzt reinkommen, die das notwendig macht, werden die nicht mehr reagieren. Die werden das so beibehalten, so belassen und ihm vertrauen. Und dass er dieses Vertrauen gerechtfertigt hat, hat er jetzt, finde ich, oft genug bewiesen. Nicht nur in Fulham und nicht nur in Rostock. Ja, auch wenn du mit den Leuten oder mit Spielern sprichst, ja, die auch aus dem Inneren berichten können, da geht es halt nicht nur ums Sportliche, dann ist er ein absolut unverzichtbarer Teil dieser Gruppe. Und wenn du daran jetzt was von außen beeinflussen würdest, würdest du automatisch auch die ganze Gruppe damit beeinträchtigen. Und zwar nicht zum Positiven. Und deswegen ist es also mehr oder minder in Stein gemeißelt. Ja, sagen. Die werden da nichts tun. Also außer der geht jetzt da raus und holt sich im Training oder im Spiel nochmal eine Verletzung, die das notwendig macht.
Ich meine, man hört es ja dann auch aus Interviews raus, wie zum Beispiel das von Dennis Undaff, der ganz klar gemacht hat, Fabi Bredlo ist für ihn die beste Nummer 2 der Bundesliga. Da gibt es bestimmt andere Vereine, die würden da nochmal mit Dennis ins Kerngespräch einsteigen wollen. Ich würde sagen, lassen wir so stehen. Aber wie siehst du grundsätzlich so die Torwart-Hierarchie jetzt beim VfB? Weil wir hatten ja auch noch das Thema Driaccia. Soweit ich weiß, war das ein Spieler, der den VfB gerne verlassen hätte, weil er gerne nochmal ein bisschen mehr Spielzeit woanders gesammelt hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt gehen lassen. Das heißt, wir werden mit 4 Torhütern in diese Saison gehen.
Ja, das ist zu erwarten. Einfach auch da, weil der Sicherheitsaspekt eine Rolle spielt, ja. Da geht es jetzt weniger darum, wen kann ich reinstellen am Wochenende, sondern habe ich genügend Leute, um den Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten. Ja, Trille wollte gehen, aber nach meinen Infos hat er halt auch niemand herbekommen, der ihn haben wollte. Ja, und insofern ist es jetzt so, dass das wahrscheinlich vertagt ist. Ja, und die Torhüterbesetzung so bleibt, wie wir sie kennen. Also Simon, Bredlo, Funk. Und der Trille.
Und wie siehst du das, sollte jetzt Fabian Bredlo ähnlich gute Leistungen bringen in den nächsten Spielen und dann ist Dennis Simon wieder da, müsste eigentlich angreifen? Siehst du da die Gefahr, dass Dennis vielleicht erstmal ein zweites Glied rutscht? Und wie würde man das dann verkaufen, wenn ein Bredlo herausragende Leistungen zeigt und auf einmal kommt der Simon aus einer Verletzung zurück? Glaubst du, dass der VfB so cool drauf wäre, zu sagen, den Bredlo stell mal wieder oder setz mal wieder auf die Bank und der Simon steht im Tor? Siehst du da Gefahrenpotenzial?
Ich glaube nicht, dass der VfB das sagen würde, sondern dass Bredlo das sagen würde.
Dass er sich freiwillig auf die Bank
setzt? Fabian ist jemand, das ist ein richtiger Mannschaftsspieler und Mannschaftssportler. Und er weiß um seine Qualität, aber er weiß eben auch um das große Ganze und er würde sich im Zweifel, so schätze ich ihn wirklich ein, unterordnen. Ja? Und das von sich aus tatsächlich, ich sage nicht anbieten, aber akzeptieren, wenn es denn eben so kommen sollte, ohne dass darunter seine Leistung im Training leiden würde. Ohne dass darunter sein Standing in der Gruppe leiden würde und ohne dass darunter seine Art und Weise aus der Gruppe raus eine Führungsrolle zu haben und zu übernehmen leiden würde. Also insofern, da braucht man sich, glaube ich, gar keine Sorgen machen.
Ich glaube, das Thema hätte man vielleicht bei einem neuen Transfer viel eher, wenn du jetzt so ein Nyland oder keine Ahnung, so, da gab es ja wirklich viele Namen, wer da jetzt wirklich dran war. Du hast halt einen, der vielleicht schon Stamm spielt regelmäßig und der dann mit dem VfB natürlich auch nicht wirklich, der denkt halt nochmal an sich und warum sollte der da nicht spielen? Da kommt ein Junge aus der VfB-Jugend, jetzt ganz ehrlich in Spanien und Co., da wird man jetzt nicht sagen, die VfB-Jugend ist vielleicht die beste, da muss ich mich auf jeden Fall zurücknehmen.
Also bei der VfB-Jugend muss man gleich dazu sagen, in Sachen Torwartausbildung, scheint man
sollte man sich machen, auch in Spanien also informieren, ne?
Aber, ja. Ja, aber was Jakob sagt, ist richtig, weil du wirst eine Beeinflussung von außen beeinflusst die Hierarchie in welcher Form auch immer, aber ganz sicherlich nicht in einer positiven, weil das ist ja nichts, was du kurz für ein paar Wochen machen kannst, sondern die Dinge, die dann da Maßnahmen, die ergriffen werden, die bleiben, die haben Bestand und das würde die Gruppe so stark verändern, dass sie darunter leiden würde, ganz sicher. Und wenn du dir anschaust, wie Kai Rabe und der Steffen Krebs vor allem, also der Head Goalkeeper Trainer, wenn man so möchte, wie die arbeiten und wie die Gruppe drauf ist, ja, also wie diese vier, jetzt gerade nur drei, wie die arbeiten oder Grassau war Tjark, nee, nicht Tjark, heißt
Jerick van der Velsen,
ja. Kurz dabei.
Laut Sebastian ein ausgedachter Name, aber
er ist schwierig. Er heißt auch, glaube ich, von der Velsen und nicht van der Velsen. Ich sage immer van, aber ja, unabhängig. Also, du siehst sofort, das war auch mit Flo Helschern so, du siehst sofort, dass das einfach eine ganz homogene Geschichte ist, die da passiert. Und jeder Einfluss von außen würde das zum Negativen verändern. Und deswegen wäre es ein Fehler, das zu tun.
Und das Schöne ist ja, wir haben unseren Coach Sebastian Hoeneß, der, glaube ich, in psychologischer Menschenführung, glaube ich, mit das Beste ist, was, glaube ich, Europa zu bieten hat in der Trainerposition. Und egal, wie es wäre, er hat schon die Antenne, er sieht ja in die Mannschaft auch rein, er wird es auch dann so moderieren können, dass da alle Beteiligten auch zufrieden werden. Aber ich sehe es mit Phil auch, das Team passt hundertprozentig intern und deswegen brauchen wir uns da gar keine Gedanken machen. Und dann wird der Dennis vielleicht nochmal ein, zwei Spiele warten, bis er dann richtig dann auf dem Platz darf. Aber das wird unser Coach schon richten.
Ich, wie gesagt, ich meine das explizit nur bezogen auf diese Torwart-Spieler oder Torspielergruppe, Torwartgruppe. Grundsätzlich ist es schon so, es spielt auch, nachher reden wir vielleicht noch drüber, bei dieser Demirovic-Thematik eine Rolle, weil immer alle denken, oh Gott, jetzt haben sie dann den Pejinovic geholt, was soll der jetzt denken, der muss doch weg wollen. Das ist ein Denkfehler. Ein Sportler, Athleten, Top-Leute, die wollen, dass neue Qualität dazukommt. Die wollen, dass da mehr gute Jungs reinkommen, weil sie dadurch selbst profitieren. Die Gruppe wird besser, dadurch wird der potenzielle Erfolg, den sie sich erspielen können, größer. Ja, und die Möglichkeit darauf ist mehr gegeben und davon profitieren sie schlussendlich selbst. Ja.
Aber wäre es dann nicht umso wichtiger, auch Spieler wie Bilal Elkanus zum Beispiel zu halten? Weil Korrekt. Wir haben am Freitag die Theorie aufgestellt, ist ja alles gut und schön, dass der VfB wieder in der Champions League ist. Europa League war auch mal gut, Achtelfinale. Aber eigentlich wollen wir jetzt den nächsten Step gehen. Und Korrekt. Das bedeutet für mich Korrekt. Mindestens mal Achtelfinale. Korrekt. Und jetzt kannst du natürlich nicht sagen, wir haben jetzt den Pejinovic geholt und haben uns mehr oder weniger im Sturm ein bisschen breiter aufgestellt und gleichzeitig dann Spieler abgeben wie Bilal Elkanus, wie ein Ermedin Demirovic. Eigentlich willst du ja die Substanz erhöhen.
Genau.
Ja? Und das muss ja jetzt eigentlich auch der Anspruch sein des VfB Stuttgart.
Das ist er auch.
Ja.
Das ist er auch. Und trotzdem kommt es manchmal dann leider vor, dass man Kompromisse eingehen muss. Aber wenn es nicht die Notwendigkeit gibt und wenn das anders zu lösen ist, dann werden die das genauso handhaben. Ja. Wir haben am Donnerstag mit dem Trainer ein großes Interview geführt. Das kommt jetzt diese Woche raus. David Scheu und Carlos Urbina waren mit dabei. Und da haben wir auch genau über diese Dinge gesprochen. Ja? Und für ihn ist das wirklich ein großes Thema, dieses Substanz erhöhen und Dinge, Ziele nach oben verschieben können. Und das geht eben nur, wenn dein Kader besser ist, als er bisher war. Und dafür ist es notwendig, dass du eben solche Jungs behältst. Ja?
Transfermarkt sprechen wir nachher nochmal an. Ja. Jens, bei dir noch abschließend eine Frage oder an dich noch eine Frage zum Thema Fabian Bretlo. Siehst du da auch eine Gefahr darin, wenn wir diesen Wechsel vollziehen, der so harmonisch abläuft, wie wir uns das alle wünschen? Simon kommt ins Tor, Bretlo hat aber bis dahin gut gehalten und dann wackelt Simon vielleicht doch. Ich erinnere mich da an Frankfurt, die was mit Zetterer und Kawasantos dasselbe Thema durch hatten. Siehst du da die Gefahr beim VfB, dass sowas entstehen könnte?
Ich glaube tatsächlich nicht. Also zum einen nicht von Seiten der Fans, weil ich glaube, das war der größte Wunsch von vielen VfB-Fans, um endlich mal einen eigenen Spieler in der Startelf sehen. Vor der Kanzler der Kurve, Dennis Simon, ist es dazu auserkoren, das zu machen. Ich traue ihm die Leistung hundertprozentig zu. Und jedem jungen Keeper, ich glaube, da sind wir uns alle einig, musst du auch mal Fehler zugestehen. Das war auch bei Adebolo so in Freiburg. Das ist bei allen jungen Spielern so. Und ich glaube, wir werden Dennis, wenn es so sein sollte überhaupt, das auf jeden Fall verzeihen, und dann wird auch das Umfeld ruhig sein. Da hängt es auch ein bisschen vielleicht an den Kolleginnen und Kollegen von Philipp.
Das ist so. Shots fired. Sehr schön, sehr schön.
Aber es ist schon so, weil es ist ja so, die Themen, die dann aufgemacht werden könnten rein theoretisch, die kommen ja dann in der Regel nicht aus der Mannschaft selbst heraus, oder dass dann ist ein Bretlo sich hinstellt und sagt, also Dennis macht zwei Fehler, ich möchte gern spielen. Es kommt ja von der Journalistenseite aus oder aus Podcasts heraus.
Wobei, ich möchte da kurz einschränken, ich habe es schon am Dienstag gesagt in unserer letzten Sendung. Für mich ist das kritischste Umfeld inzwischen der Oberrang der Cannstatter Kurve. Also was ich da erlebe bei Zwischenständen von 0-0, das ist absurd. Und da sehe ich tatsächlich auch die Gefahr, dass bei Fehlern dann da geraunt wird und gestöhnt wird. Und wir haben schon ein paar Mal von Spielern gehört, dass das gerade für junge Spieler nicht unbedingt förderlich ist. Dennis Simon wirkt jetzt auf mich wie ein Kerl, an dem das einfach abprallt. Nichtsdestotrotz wäre es halt wichtig, wenn wir ihn, wie du gesagt hast, auch bei kleineren Fehlern ordentlich unterstützen und nicht gleich anfangen, die Torwartfrage zu stellen. Ja,
ich glaube, den Kredit hat er auf jeden Fall. Ja. Da sind uns, glaube ich, alle einig.
Also nochmal zu der Situation von Frankfurt zurück. Ich meine, da wurden ja grobe Fehler gemacht. Also da wurden wirklich grobe Fehler gemacht und die sind vor allem erstmal aus der Funktionärsebene passiert.
Ja.
Ja. Die ganze Art und Weise, wie da seit anderthalb, zwei Jahren, drei Jahren mit der Torhüter-Thematik umgegangen wird, strotzt nur so vor wirklich groben Fehlern. Ja. Auch jetzt wieder die Adebolo-Nummer. Mhm. Sagen, ja, wir wollen den, aber dann müssen wir einen Zetterer loskriegen. Den Zetterer bieten sie wie Sauerbier irgendwo an, nur der weiß von nichts. Ja. Und als solche Sachen dann auch alles natürlich gleich rüber an die Öffentlichkeit weitergegeben, das ist halt schwierig. Also so sollte man nicht agieren und zum Glück agiert der VfB auch nicht mehr so. Ja. Das gab Zeiten, da war das ähnlich. Die sind längst vorbei. Und da können wir alle froh drum sein. Ja? Auch wenn es mich persönlich ja betrifft, ja? Weil ich ja abhängig bin von Menschen, die mit mir reden. Ja?
Je mehr Unruhe, umso mehr Artikel.
Ja, die Überschrift ist schon im Entwurf.
Würde ich gar nicht mal so sehr sagen. Also, ja, natürlich ist es eine Regel, aber also ich persönlich bin sehr froh drum, dass der Zustand des Clubs mittlerweile so ist, wie er ist, weil ich schon lieber Geschichten mache, schreibe, die positiv konnotiert sind oder sein können. Das konnte ich jahrelang nicht und wir alle nicht, weil wir immer nur damit beschäftigt waren, das alles aufzuarbeiten und abzubilden, was da an Scheiße aus jeder Ritze rausdrang, aufs Deutsch gesagt. Ja. Das war wirklich schwierig und macht dir dann auch irgendwann keinen Spaß mehr, weil du musst ja mit dem logischerweise auch umgehen und es ist dann schon anstrengend mitunter, wenn man immer nur über Negatives, irgendwelche Eitelkeiten und wirklich auch Probleme schreiben muss und berichten muss, die der Club einfach hat. Und es ist gut, dass er die nicht mehr hat. Und deswegen, klar, ich habe dadurch vielleicht die eine oder andere Quelle weniger oder Informationsfluss hat sich verändert. Aber für meine Arbeit, ehrlich gesagt, hat es nur positive.
Wir bleiben bei den positiven Themen. Ich möchte nochmal auf Rostock zurückkommen, Jakob. Und es war ja auffällig, dass der VfB Stuttgart am Freitag auf jeden Fall mal kein leichtes Los bekommen hat. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das Spiel aber am Ende wirklich souverän und solide runtergerockt hat. 4-0 gewonnen hat. Das war in den Jahren zuvor auch schon mal anders, auch wenn wir weitergekommen sind. Ich war ganz überrascht, dass der VfB in den letzten 20 Jahren nur zweimal in der ersten Runde ausgeschieden ist. Ja, also, wenn du mich gefragt hättest, wie oft ist der VfB in den letzten 20 Jahren in der ersten Runde ausgeschieden, hätte ich wahrscheinlich irgendwie 5-6 Mal vermutet. Aber es war einfach immer nur unglaublich spannend oder kein gutes Spiel. Jetzt die Frage an dich, ist der VfB jetzt schon so eine echte Spitzenmannschaft geworden, die solche Spiele dann halt einfach zieht?
Also jetzt prinzipiell, glaube ich, von der Spielanlage schon. Ja, weil ich finde auch, dass wir zum Beispiel selbst beim schlechtesten, schmerzhaftesten Spiel gegen Dortmund, das Heimspiel letztes Jahr auch gesehen haben, dass wir schon sehr dominant auftreten können und es dann meistens noch an so Kleinigkeiten dann ja ein bisschen hapert und dass das eigentlich an so einem Tag dann eigentlich gar nicht klar war, welcher Spieler das Spiel dann, sage ich mal, entscheidet, weil Chris Führig vielleicht ein bisschen blasser war als in der Vorbereitung, das aber dann gar kein Problem war, weil dann kam Thiago Tomás, der ein brutales Spiel gemacht hat, fand ich, und das einfach so ein bisschen die kleine Entscheidung getroffen hat und dann natürlich Pejinovic dann am Ende da ein bisschen Show gemacht hat, sage ich mal, oder auf sich aufmerksam, was sehr gut funktioniert hat, aber ich glaube auch, dass dann bei dem 2-0 dann irgendwann, glaube ich, auch der Gegner wusste, trotz brutalem Stadion und so, was jetzt wirklich, ich meine, wir haben es ja mit der 1-0-Statistik und der ersten Pokalrunde, die Ergebnisse, die würden das schon bestätigen und ich würde auch sagen, dass es so ist.
Die schwierigste Phase, haben die Jungs nachher gesagt, war genau die nach dem 2-0. Weil Rostock dann nochmal wirklich, also du hast echt gemerkt auch von der Tribüne, okay, jetzt ist es komplett aussichtslos, aber jetzt lass uns trotzdem nochmal einfach auf den Platz bringen, was wir können. Es war die schwierigste Phase zu überstehen für den VfB. Das 3-0 war dann der Deckel. Damit war das Spiel erledigt.
Zu Jakobs Theorie vielleicht nochmal. Bedeutet eigentlich, der VfB hat es geschafft, die Verantwortung auf mehrere Spieler zu übertragen. Man ist nicht mehr so abhängig von wenigen, die das Ding dann rumreißen, weil du halt genügend Spieler hast, die Fähigkeiten haben, zumindest gegen Gegner wie Rostock, so ein Spiel in die Hand zu nehmen und dann den VfB auf die Siegerstraße zu setzen.
Ja, in die Hand zu nehmen, aber das ist richtig, aber es waren auch ganz klassische, sag ich mal, spieltaktische Herangehensweisen, die dafür gesorgt haben. Ja, also zum einen diese Schärfe, diesen Grip von Beginn an haben, das war da. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine Taktik, aber das ist halt wichtig, wenn du aus der Kabine kommst. Du brauchst die richtige Einstellung zu diesen 90 Minuten, die da auf dich warten. Und das Zweite war, und das hat man auch noch gesehen, da stand es 4-0, war unfassbar intensive Arbeit gegen den Ball. Also vor allem Gegenpressing, Rückwärtsbewegungen, all diese Themen, die in der letzten Saison nicht immer in Gänze so da waren, ja, oder halt Phasen hatten in einem Spiel, die wurden jetzt halt trotz einer komfortablen 4-Tore-Führung weiter durchgezogen. Ja. Und wenn du das manifestieren kannst, wenn du das dir beibehalten kannst, ist es ein ganz, ganz großes Plus. Ja, weil da gehört einfach Arbeit dazu. Da gehört auch dazu, dass alle 11 das machen. Das kannst du nicht mit nur 2 Leuten machen oder 3, sondern da müssen wirklich alle 11, die auf dem Platz sind, nach gleicher Stoßrichtung arbeiten. Und das ist in Rostock gelungen. Und so konnte schlussendlich, egal was die versucht haben, überhaupt nicht Zweifel daran aufkommen, dass der VfB dieses Spiel gewinnt.
Und jetzt, wenn wir nochmal bei Jakobs Theorie bleiben. Er hat das Dortmund-Spiel angesprochen. Was mir da sofort in den Sinn kommt, sind eigentlich 2 große Probleme gewesen. Einmal Effizienz. Ja, man hatte Möglichkeiten. Und Restverteidigung. Ja, jetzt war das zwar nur Rostock, aber wir haben gesehen, genau das hat ja gepasst gegen Rostock und war auch ein Schlüssel. Also es war jetzt nicht so, dass der VfB Stuttgart, weiß ich nicht, 10 Chancen verballert hat, weil eigentlich haben sie ihre Chancen genutzt, bis vielleicht auf eine noch von Thiago Tomás, als er von rechts mal rüberzog. Ich möchte jetzt so Sachen wie Jeff Chabots Distanzschuss nicht als große Chance werten, der darf gerne mal reingehen, aber das ist jetzt keine Chance, der ich hinterher traue. Du weißt, was ich meine. Ja. Aber ist es das, an was der VfB jetzt vielleicht gearbeitet hat und was uns dann auch mit Blick auf die kommende Saison ein besseres Gefühl geben kann, dass wir effizienter sind, dass wir in der Restverteidigung dazugelernt haben?
Also auf jeden Fall. Also das hat ja Sebastian Hoeneß selber auch schon gesagt, dass es eben Hauptthema war, daran zu arbeiten an der Effizienz. Man hat es ja auch bei den Tests gesehen gegen Everton und Fulham. Also insofern, daran wird gearbeitet. Und wobei es immer schwierig ist, an Effizienz zu arbeiten, ist natürlich ein schwieriges Thema. Das zu umzusetzen, dann auch wirklich ein Spiel hinzubekommen, ist nicht so einfach. Aber es gelingt ihnen eigentlich und dieses Spiel hat eigentlich eindeutig gezeigt, dass da gearbeitet wurde daran, dass wir auch auf dem richtigen Weg sind. Und am Ende des Tages finde ich, das gilt aber für jede Fußballmannschaft, natürlich individuelle Spielverläufe, alles klar, aber das Mindset muss stimmen. Und das ist eben aktuell gerade da, Phil hat es auch erwähnt, das Mindset ist da, das liegt zu einem großen Teil an unserem Trainer, an einem Trainerstab, der das herausragend macht, die Jungs einstellt, die Mannschaft selber hat durchweg gute Charaktere und dann kommt der Rest automatisch. Ich bin voll bei Jakob. Auch letzte Saison war nicht immer alles so einfach, aber wir haben mittlerweile, und das ist ja das Geile daran, als VfB-Fans, die wir alle sind, wir haben mittlerweile ein Niveau, dass du ein Spiel hast und dass du eigentlich bei fast jedem Gegner sagen kannst, wir haben eine Chance, das Spiel sogar zu bestimmen, auch mehr Ballbesitz zu haben, wenn man das taktisch so vorgeben möchte. Und das ist schon cool. Und jetzt, wie gesagt, bei dem Spiel in Rostock hat man es auch eindeutig gesehen.
Wenn du Effizienz oder wenn du daran arbeiten musst oder es schwer ist, daran zu arbeiten, lass mich so sagen, kannst du dir Effizienz einkaufen in Form von Pencinovic. Der ist die personifizierte Effizienz. Und da sind wir auch beim weiteren Thema, nämlich die Aufstellung. Ich glaube, wir haben alle mit Spannung drauf geschaut, was da so passieren wird. Prömel, Pencinovic, die beiden Neuzugänge gleich in der Startelf. Leo Sauer, wissen wir, konnte noch nicht mitmachen, weil er eben nach seiner Verletzung gerade noch im Aufbau ist, vielleicht jetzt in der kommenden Woche ins Training einsteigen kann. Dimirovic, eigentlich Stammspieler unter Hoeneß, saß zunächst nur auf der Bank. Karasor kam gar nicht zum Einsatz, saß ebenfalls nur auf der Bank. Buonanni nicht im Kader. Jakob, was liest du da raus aus dieser ersten Aufstellung? Wo geht die Reise hin? Vor allem für die gerade von mir angesprochenen Spieler.
Ja gut, ich sag mal, wir haben jetzt schon einen sehr, wir waren klar, sag ich mal, Favorit. Und ich sag auch gerade auf der Doppel-6, das finde ich das spannendste Thema, weil ich glaube schon, dass wir mit Prömel und Stiller schon sehr offensiv ausgerichtetes Duo, sag ich mal, haben, was jetzt im Vergleich zum Karasor-Stiller-Duo schon ganz anders ist. Und ich auch sehr gespannt bin, wie jetzt die Aufstellung gegen Bayern zum Beispiel aussehen wird und vielleicht, ob dann Cema zum Beispiel starten darf, dann um halt quasi diese Struktur auf der 6 ein bisschen anders zu machen. Ich glaube, Prömel hat ja das 2-0 auch erobert. Der stand ja quasi in 10er-Position und das kann er natürlich richtig gut. Die Frage ist, ob es dann irgendwann defensiv gegen Top-Teams und auch Champions League betrachtet vielleicht da wird sich zeigen, wie defensiv stabil das Ganze ist. Und ich glaube deswegen, dass auch die verschiedenen Positionen schon sich auch ändern werden. Also ich würde jetzt sagen, das war jetzt noch gerade aus der Vorbereitung kommt. Viele Spieler sind noch nicht so fit, dass wir jetzt gar nicht so viel ableiten können. Also Dimirovic wird sein Spiel starten, wenn er bleibt, was ich hoffe. Und bei Karasor oder Thema, da wird sich auch zeigen, dass die anderen Sechser auch noch gebraucht werden. Und Prömel dann zum Beispiel von der Bank kommt, wenn es lange 1-1 steht oder so. Und wir diese offensive Power vielleicht in den letzten 20 Minuten dann brauchen.
Also ich finde, es ist vielleicht eine Frage nach der Profile und nicht so sehr der Qualität, wenn wir jetzt auf die Doppel-6 gucken, weil ich fand das eigentlich gerade sehr sinnig, was Jakob gesagt hat, dass du halt eigentlich unterschiedliche Cases bedienen kannst mit den vier Jungs auf der 6.
So wurde auch eingekauft im übertragenen Sinne. Also das ist schon, deswegen ist Krischer auch da, weil er eben ein ganz anderes Setup möglich macht.
Den es bisher ja gar nicht gab. Also wir kennen es ja gar nicht mit dieser Option.
Das gab es so nicht bisher. Für mich aber auch der Mannschaftsteil, wo es noch nicht stimmt. Also man sieht deutlich, dass es noch nicht so gut ist. Die Abstimmung kann es auch logischerweise gar nicht sein, aber Prömel war für mich jetzt am Freitag einer der Spieler, der eher, ich will nicht sagen abgefallen ist, aber wo du gemerkt hast, dass der noch nicht ganz angekommen ist. Ja, hast du auch in Fulham gesehen, hast du gegen Everton gesehen. Da sind schon noch Themen da, aber das liegt, wie Jakob richtig gesagt hat, schon auch daran, dass es ein sehr offensives Setup ist. Ja?
Also kann es auch ein Rollenverständnis sein? Weil bei Karasor war ja eigentlich, seine Rolle war klar.
Ja, immer Holding Six. Genau. Die müssen sich eingrooven. Ja? Das ist auch ganz normal. Ja? Und Krischer selbst hat natürlich auch noch Themen bei sich. Ja? Wie, wann mache ich was? Entscheidungsfindung schlussendlich. Ja? Dass er die Qualität hat, die Mannschaft zu verbessern, ist ja, das ist unbestritten. Ja. Wenn er gesund bleibt und seine Verletzungen aus den letzten Jahren teilweise dramatisch waren, nicht wiederkommen, dann ist das ein Spieler, der den Club und die Mannschaft weiterbringen wird. Aber man sieht einfach, dass es da noch hier und da hapert, was völlig normal ist, muss nur abgestellt werden. Und wenn du, und da glaube ich, habe ich Jakob auch richtig verstanden, wenn dann solche Topspiele anstehen, wie gegen Bayern und so, glaube ich, dass Hoeneß eher auf eine Variante setzen wird, die er eben schon mehrfach gespielt hat und wo Erfahrungswerte da sind, wo auch ein anderes Verständnis da ist zwischen den Protagonisten. Dass Schiller immer spielt, brauchen wir uns auch nicht
ja, gut,
länger drüber unterhalten. Der wird spielen.
Der hat es auch nachgewiesen wieder am Freitag, den kannst du nicht rauslassen. Aber ich möchte kurz was sagen, was mir in den Sinn kam. Sebastian Hoeneß hat mal gesagt zum Thema Laufleistung, weil das ist ja einer der absoluten Stärken von Krischer Prömel. Der ist ja ständig unterwegs, spult Kilometer ohne Ende ab, dass es ihm gar nicht so darum geht, wie viele Spieler laufen, sondern dass sie halt in einem richtigen Moment in den richtigen Räumen unterwegs sind. Genau. Vielleicht ist das etwas, wo Krischer Prömel auch noch dazulernen muss.
Da ist Feintuning noch notwendig, weil er natürlich extreme Umfänge fährt. Ja, es ist nicht nur Laufleistung an sich. Guck dir mal an. Du bist selbst jemand, der oft in Datenbanken unterwegs ist. Dann kannst du sehen, intensive Läufe, wie viel läuft er gegen den Ball, wie viel läuft er mit Ball, in welchen Räumen ist er unterwegs und so weiter. Da kann man dann schon Dinge herauslesen, die zumindest ein Indiz sind dafür, dass da noch nachgeschärft werden muss. Ja, also dass er vor allem noch sich besser mit dem anfreunden muss und zusammenfinden muss, was eben in der Mannschaft gegeben ist. Hat er selbst sogar auch gesagt, am Freitag glaube ich sogar auch nach dem Spiel im On-Field-Interview hat er gleich gesagt, das sind noch Themen da. Und ja.
Man konnte es auch sehen, wenn er gegen den Ball gegangen ist, er kommt halt an und geht nicht direkt drauf. Also es gibt, ja. Ich kann mich erinnern, Tage Tomasch, erste Zeit beim VfB Stuttgart, war beim Pressing immer so, der ist angekommen, so wie ich nach einem 10.000 Meter Lauf im Ziel ankomme und denke genau. Mir so.
Das ist ein gutes, das ist ein sehr so, gutes Beispiel.
Da bin ich da.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, ja, aber, und hat Jakob auch vorher sehr richtig erwähnt, diesen Ball, den er gewinnt vor dem 2-0, den gewinnt kein Schema und kein Carrasso, weil die gar nicht in dem Raum sind. Die kommen da gar nicht hin. Ja,
deswegen Feintuning, absolut genau. Richtig. Jens, Spieler des Abends war aber ganz klar unser neuer Neuner, Cenan Pečinović. Dreierpack zum Einstand, das schaffte beim VfB zuletzt Ademar im Februar 2001.
Übrigens Shoutout an den Sportskameramann Zweigler, der hier hoffentlich zuhört. Ja, der ein Teil des Vertikalpasses, der es genauso geschrieben hat. Ja, ich hatte es auch gleich in dem ersten Video von uns nach dem Spiel erwähnt, tatsächlich Ademar, großartig.
Die haben es live erwähnt.
Ja,
also, ja.
Großartig.
Wir haben das zuerst gehört. Aber jetzt die entscheidende Frage. Wer von euch drei weiß denn, wer der andere war, der bei seinem Debüt-Dreierpack Garnier hat auch drei Tore erzielt.
Aber es war nicht die Premiere.
Aber es gab einen anderen Spieler, der bei seiner Premiere auch drei Tore erzielt hat. Wir müssen weit zurückgehen. Jakob, du bist raus.
Danke.
Also wenn du das weißt, dann ziehe ich wirklich meinen Hut und ich kann dazu sagen, ich jetzt auch nicht
bewusst. Sind wir in den 70er oder 80er?
Wir sind in den 70ern.
Oh.
1973, der 11.8. gegen Schalke 04.
Ah, warte mal.
Nee, es kommt eigentlich nur einer in Frage.
Nee, es war Dortmund. Ich hätte jetzt noch Ilias Tüfekci im Angebot. Nee,
es war Olicher,
als er von Ravensburg hierher kam. Ja.
Der hat es auch geschafft. Nun Jens, wir wollen über Pečinović sprechen. Die Sorge war ja schon da bei manchen VfB-Fans, dass die 25 Millionen dann doch etwas hoch angesetzt sind. Hat er für dich jetzt eigentlich mit diesem Auftritt schon diese Ablösesumme, ich sag mal, rechtfertigen können? Ja, und wie hast du allgemein auf diese Transfergeschichte geblickt? 25 Millionen, war dir das zu viel im ersten Moment? Oder passt das für dich in die heutige Zeit?
Also um es allgemein zu halten, unsere sportliche Führung weiß normalerweise, was sie tut. Und ich habe vollstes Vertrauen in unsere handelnden Herren und Personen. Und ich glaube, über die Preise brauchen wir aktuell gar nicht mehr reden. Es ist mittlerweile so, du musst für einen Spieler, den du gar nicht kennst, den du noch nie gehört hast, der in der Premier League mal irgendwo war oder keine Ahnung was, zahlst du mittlerweile 30, 40, 50 Millionen Euro. Ich würde es daran gar nicht aufhängen. Und ich glaube, dass die meisten Fans auch das gar nicht mehr so entsprechend auch bewerten. Deswegen auch die Frage, ob er das jetzt schon wert war, auch finde ich nicht ganz so...
Nee, nicht ob er das wert war, sondern wie gesagt, ob so ein Stück weit Rechtfertigung damit einhergeht. Weil ich glaube, viele haben sich halt schon die Frage gestellt, kann ich jetzt für einen Spieler 25 Millionen bezahlen, der so und so viele Tore geschossen hat. Davon war auch ein Dreierpack dabei in Wolfsburg. Ja. Das Invest ist schon relativ hoch. Ja. Du hast es aber gerade eben schon gesagt, es soll ja Spieler geben, die für 9 Millionen von Bundesligisten nach Portugal verkauft werden, die bislang bei Werder Bremen auf der Bank saßen. Also
setzt das Ganze dann auch passiert. In Relation. Nein, das passiert natürlich. Und der Markt ist halt mittlerweile so, wie er ist. Der ist verrückt und strange und gefällt mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Aber als Verein sind wir halt dann nur mal in der Pflicht, dann zu gucken, was können wir denn holen. Und wenn Sebastian Hoeneß und Wohlgemuth sagen, sie sehen in Pečinović ein Talent, und das ich auch schon, also nicht gesehen habe, ich bin kein Experte, aber letzte Saison schon dachte, der könnte interessant sein, witzigerweise. Ich habe den Konferenzspieltag, wo er die drei Tore geschossen hat, gesehen und habe gedacht, was ist für einen noch nie gehört. Dann ist mein Stiefbruder, in Anführungszeichen, großer Wolfsburg-Fan. Der war sehr
Was ist denn da passiert?
Der wohnt da oben. Der wohnt da oben, kann er auch nichts dafür, aber er ist
großer Wolfsburg. Da gibt es ja genügend Alternativen.
Das lasse ich jetzt so stehen.
Stand das im Arbeitsvertrag vielleicht?
Das kann schon besser, für mich arbeitet er nicht, aber das heißt drum, jedenfalls allgemein, der war schon traurig, dass Pečinović geht tatsächlich. Und der ist schon geil. Wenn man jetzt auch sieht, und vor allem halt auch als Linksfuß, ich finde, es gibt da nochmal ganz neue Optionen, Möglichkeiten generell, auch in der Abwehr, wenn du Linksfüße hast, das bringt einen nochmal ein bisschen nach vorne. Und wenn ich auch sehe, wie er das Tor gemacht hat, das 1-0, da würde ich gerne mal so einen Schnappschuss haben wollen. Es gibt so ein legendäres Foto von Diego Maradona, ich glaube bei dem WM-Spiel irgendwann in den 80ern gegen Belgien, wo er alleine praktisch in der Mitte steht und alle Abwehrspieler drumherum. Und das kannst du bei dem 1-0 auch genauso machen. Machst du kurz einen Stopp und dann siehst du die ganzen Rostocker um Pečinović herum und er macht Tanz, 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 links abgezogen, herausragend. Deswegen, wenn du mich fragst, ist er die Kohle wert, respektive war das Invest gerechtfertigt, stand jetzt ja, aber es hat ja auch Rostock.
Also die Szene, die du gerade ansprichst, ja, also da brauche ich sehr viel Fantasie, um die mit der Maradona-Szene übereinander legen zu können. Aber,
ich wollte gerade fragen, Phil, aber, kann das ein Ticinovic auch in der Bundesliga machen, was er dagegen
Leute, Wolfsburg Leute, genau. Hat. Also bitte, das waren Drittliga-Gegner.
Natürlich.
Ja, und dort in der Situation, auch in einigen anderen, hast du klar gesehen, warum die in der dritten Liga spielen. Ja, und auch die Situation vor dem 2-0, als sich der Pfanne, der Kapitän von denen mit im Schlittschuh laufen geht. So, ja,
das, eine Körpertäuschung.
Das ist, ja. Genau. Also solche Dinge sollten eigentlich auf Bundesliga-Niveau nicht passieren, ja, oder man kann zumindest nicht davon ausgehen, dass die passieren. Insofern wäre ich da erstmal vorsichtig und würde bitte abwarten, ja, nur weil der Kerl jetzt 3 Hütten gemacht hat gegen.
Er ist doch kein Maradona.
Genau, er ist kein Maradona und auch da, ganz ehrlich, es ist gut, also für einen Stürmer. Ich fand auch, dass er fast noch wichtiger fand ich, dass der in Fulham in diesem Geheimspiel gleich eine Bude gemacht hat, ja, weil es wichtig ist, wenn du irgendwo ankommst als Stürmer, dass du gleich wieder ein Näschen hast und du triffst einfach. Das macht für diese Leute sehr viel aus. Das wird dir auch jeder berichten, der mal selbst auf hohem Niveau Stürmer gespielt hat. Die werden dir alle sagen, hey, das ist schon fürs Selbstvertrauen gut, wenn du regelmäßig das...
Auch im unteren Niveau war für mich das für Selbstvertrauen immer gut, wenn du jetzt wieder jemanden angeschossen hast und der
Ball reinging. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir alle ganz gut beraten, das nicht so hoch zu hängen.
Konntest du ihn eigentlich in Fulham sehen? Also weil die Presse
Nein,
ja
vor Ort leider war. Nicht. Das war dieses Mal ein bisschen anders, haben sie es gehandhabt, als vor 2 Jahren in Sheffield. Damals war es so, dass dieser Geheimtest mit den Spielern, die nicht zum Einsatz kamen, direkt hinter dem offiziellen Spiel im Stadion stattfand. Du konntest einfach sitzen bleiben und dann das auch noch mit beobachten. Diesmal haben sie es so gemacht, auch aus logistischen Gründen, Rückflug, Thematiken und so weiter, dass es eben vormittags gemacht wurde. Und ich konnte es nicht sehen, konnte aber live mit Leuten sprechen, die am Spielfeld standen, also per Telefon, beziehungsweise habe nachher dann auch das ein oder andere noch nacharbeiten können. Mhm. Insofern, da wurde nur Gutes berichtet, ja, was Abläufe und so weiter anging und generell Art und Weise.
Kann man schon sagen, wie sich das Spiel mit Ticinovic verändern wird, das Spiel des VfB Stuttgart, oder siehst du da keine große Veränderung im Vergleich zu Demirovic?
Nein, ich sehe da keine große Veränderung, allein schon deswegen, weil der Trainer das nicht möchte. Ja, also der ist jetzt keiner, der, sag ich mal, an einem Spieler aufgezogen großartige Änderungen in seiner Herangehensweise möchte oder die gar irgendwie einstudieren lässt oder sonst was. Ich glaube, was du sehen wirst, ist, dass sich vielleicht das Kombinationsspiel in der vorderen 4 noch ein Ticken flüssiger anfühlt, ja, weil Medo schon jemand ist, der eher klassisch auf der 9 und vorne in der Box unterwegs ist, ja, sich nicht so oft fallen lässt, um dann ins Kombinationsspiel mit einzusteigen.
Obwohl er das auch gut kann.
Er kann das gut, natürlich, ja. Er kann das gut, wollte ich damit nicht gesagt haben, aber da wirst du vielleicht marginale Veränderungen feststellen, aber grundsätzlich an der Herangehens- oder Spielweise des VfB Stuttgart wird auch an Herrn Pejinovic nichts ändern. So, dafür ist das, was der Trainer haben und sehen möchte, zu sehr Prämisse, zu sehr steht das über allen anderen Dingen.
Was ist deine Prognose, Pejinovic? Wie viele Saisontore traust du ihm zu?
Also ich mag ja eigentlich nichts weniger als quasi über einen Kader zu sprechen, der noch nicht final quasi ist. Und das ist natürlich ein massiver Unterschied, ob wir jetzt mit einem Demirovic hoffentlich noch reingehen, der natürlich seine Tore machen wird. Egal wie oft er dann auch mal kritisiert wird, weil der wird halt auch seine 10-plus-Tore machen.
Dann lass mich die Frage anders formulieren. Mit was wärst du zufrieden? Also nehmen wir mal die 3, Undav, Demirovic, also, Pejinovic, die 3 zusammen. Wie viele Tore erwartest du von denen?
Ich glaube, in einer guten Saison ohne Verletzung sind wir auf jeden Fall bei 10 plus bei allen quasi, so set mal. Und ich sag, also man hat das auch wieder bei Undorf gesehen, der macht ja ein sehr unauffälliges Spiel, nimmt sich eigentlich aber fast 3 Assists.
Finde ich gar nicht.
Ich finde, der macht kein unauffälliges Spiel.
Also ich wollte, also kleinen Dinge. Er macht kein schlagzeilenträchtiges Spiel, wo alle sagen, guck mal.
Ich glaube, hat er keinen Torschuss, oder?
Also ich glaube, keinen Torschuss, genau. Das macht er nicht, ja. Aber wenn du siehst, wie der gespielt hat und wo der unterwegs war, in welchen Räumen, dass er alles, was irgendwie nach vorne gefährlich wurde, lief über ihn. Und zwar egal, ob er das aus der Zehnerposition gemacht hat oder aus einer der teilweise
Flügelposition.
Und zwar Flügelposition kurz vorm Außenverteidiger. Ja. Also der hat das sehr, 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 sehr gut gemacht. Im Amateurfußball würde man sagen, oder würden alle raunen, der hat schon mal höher gespielt.
Genau, meine Empfehlung für alle, die das Spiel nochmal anschauen, achtet auf Dennis Undaff, wenn der Ball nicht so nah an Dennis Undaff dran ist.
So ist es.
Weil er so viele Spieler auf sich zieht und mit einfachen Körpertäuschungen, der muss sich nur so richtig bewegen, für Unruhe sorgt und damit Platz schafft für andere Spieler.
Leider etwas, was man vor dem Fernseher nicht so gut sieht. Dafür muss man eigentlich im Stadion sein.
Oder Scouting-Feed.
Oder Scouting-Feed haben, genau.
Ja, das ist dann der Vorteil. Jens, wie siehst du es? Was unsere Stürmer anbelangt, was ist da deine Erwartung? Den 100-Tore-Sturm werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Also,
ich will keine Trefferanzahl nennen, das kann ich nicht machen, aber es ist ganz klar, wenn wir alle drei behalten, wovon ich ausgehe, was natürlich auch logischerweise der Wunsch eines jeden VfB-Fans wäre, sind wir in der Offensive so stark, glaube ich, besetzt wie schon lange nicht mehr. Und das ist schon ziemlich geil. Und deswegen freue ich mich darauf. Wir haben ja, was man nicht vergessen darf, wir haben mindestens noch bis Januar rein, die Champions League geht ja bis Januar rein, haben wir regelmäßig Spiele. Und wenn wir sind eine Pokalmannschaft mittlerweile, auch noch 1, 2, 3 Runden weiterkommen, hast du tatsächlich im November, Dezember, Oktober brutal viele Spiele. Das heißt, alle werden wir brauchen, wir werden auch alle drei Stürmer, wenn sie fit bleiben, alle brauchen. Und die werden alle erfolgreich spielen und ihre Treffer machen.
Erinnert euch an letzte Saison, wenn das so bleibt, dass du in allen drei Wettbewerben bis Weihnachten bist, hast du, glaube ich, 28, 29 Spiele bis dahin. Ja. Da werden alle ihre Zeit bekommen. Ja. Die werden alle ihre Minuten bekommen. Und also ich möchte auch gar keine Prediction abgeben, wer, wie viel und was und wo. Drei Dinge sind mir wirklich wichtig, dass man die sieht und dann wird sich alles andere automatisch ergeben. Das ist einmal Integration. Ja. Also wie funktionieren die im Großen und Ganzen miteinander zusammen? Das zweite ist Uneigennützigkeit. Ja, dass das Individuum in der Lage ist, das macht zum Beispiel auch Undaff extrem stark, ich verzichte auf das Tor, wenn ich dafür auflegen kann. Ja. Oder wenn ich einen Lauf machen kann, respektive muss, der den Raum aufzieht, der den anderen dann die Möglichkeit gibt, daraus wirklich Profit zu schlagen, dann mache ich das. Und das dritte ist dieses klassische Gönnen können. Ja, also ich muss wenn ich Mannschaftssport betreibe und auch wenn ich derjenige bin, der die Glocken machen soll da vorne drin, dann zeichnet es mich aus und ist mein Dafürhalten ein hohes Maß an Qualität, wenn ich in der Lage bin, meinen Mitspielern, meinen Kontrahenten auch vielleicht, ja, die da vorne auch mit mir unterwegs sind, etwas zu gönnen. Erfolg, Tore, was auch immer. Ja. Das war letzte Saison gegeben, die Saison davor eigentlich auch schon. Wenn das in der Mannschaft bleibt, ist das ein extrem großes Benefit für alle, für die Gruppe, zusätzlich dann auch für die Fans, die draußen sind und guten Fußball sehen wollen mit vielen Toren.
Und das finde ich ganz wichtig, du hast vollkommen richtig gesagt, dieses Gönnen können haben wir seit 3 Jahren, seit eigentlich Hoeneß da ist ja bei uns in der Mannschaft drin. Also es gibt seit 3 Jahren, ich meine, du wirst noch besser wissen mit deinen journalistischen Quellen, ich kenne keine öffentliche Story über irgendwelche Spieler, die irgendwie über den anderen lästern, irgendeinem nichts gönnen oder irgendwie da ihr eigenes Süppchen kochen wollen. Vielleicht ist der eine oder andere mittlerweile auch transferiert worden, aber ansonsten hörst du da nichts nach draußen. Du hast mittlerweile wirklich einen Zusammenhalt, der grandios ist. Gleichwohl ist natürlich immer so, wenn du Erfolg hast, läuft auch innerhalb einer Mannschaft alles natürlich viel, viel besser. Das heißt, auch da gibt es weniger Chancen und Möglichkeiten, irgendwann sauer zu werden oder irgendwie rumzustänkern hintenrum. Aber ich glaube, dass es Hoeneß und sein Team hervorragend machen, die Mannschaft eben dahingehend zu briefen. Freund, passt auf, es geht wirklich nur gemeinsam. Allgemeinplatz, Plattitüde, 11 Freunde. Gibt es nicht mehr, aber es gibt zumindest einen Mannschaftszusammenhalt und der ist bei der Mannschaft seit 3 Jahren da. Seit Hoeneß da ist, läuft es wie am Schnürchen.
Man darf sogar noch, finde ich, Jens, einen Schritt weiter nach hinten gehen. Ja? Wohlgemuth, Gentner, Hennings, der Chef-Scout und Ebert, der Kaderplaner. Das ist schon auch auf deren Arbeit zurückzuführen. Ja. Weil die haben die Jungs ja ausgesucht. Ja? Und die suchen halt längst nicht mehr nur nach sportlicher Qualität aus, sondern sie suchen halt auch nach dem, sag ich mal, individuellen, personellen Fit aus. Ja? Also wie, was für Spieler hole ich mir mit in die Gruppe rein? Ja, natürlich brauche ich den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen ich-bezogener unterwegs ist. Es braucht jede Gruppe, auch so einen Typen oder zwei. Ja? Aber es darf halt nicht überhand nehmen, sondern es muss alles in allem im Großen und Ganzen schon zusammenpassen. Und da machen diese 4, allen voran Wohlgemuth logischerweise der Verantwortliche, die ganze Truppe einen guten Job. Ja, das kann man nicht anders attestieren.
Aber bedeutet mehr Substanz, über die wir ja gesprochen haben, die auch in diesem Transferfenster nochmal aufgebaut wurde, nicht auch mehr Anspruch bezüglich Spielzeit? Also du hast jetzt gerade gesagt, Jens, wir werden die Spieler brauchen, das sehe ich wie du. Aber ich glaube gerade ein Buanani, vielleicht kannst du da mal was dazu sagen, ob irgendwas am Rande des Spiels in Rostock bekannt wurde, warum der nicht im Kader steht, der dürfte jetzt dann auch mal Interesse daran haben, regelmäßig auf Minuten zu kommen. Am Ende ist er dafür selbst verantwortlich durch gute Trainingsleistung. Aber wenn alle gut trainieren, wird es halt trotzdem Spieler geben, die nicht im Kader stehen.
Also es war tatsächlich die Personalie, die auch für uns am überraschendsten war, weil er war einer der Gewinner der Vorbereitung. Er hat diesen Spot in der Generalprobe bekommen in Fulham, um dann einfach die Woche später überhaupt nicht aufzutauchen im Kader. Und nach allem, was wir eruieren konnten, lag halt keine Verletzung vor oder eine Krankheit oder irgendwas.
Oder ein Wechsel.
Oder ein Wechsel. Nein, also der ist tatsächlich aus schlichtweg Leistungsgründen nicht nominiert worden. Ja? Und sowas in Anbetracht der Vorbereitung, der Testspiele und dann in dieser letzten Woche vor Rostock, das riecht schon sehr, das ist jetzt spekulativ, aber das riecht schon sehr nach einem Denkzettel vom Trainer.
Ja.
Ja, weil ihm was nicht gepasst hat. Und so wie Sebastian Hoeneß drauf ist, war es Trainingsleistung, die ihm nicht gepasst hat. Ja, weil wenn du hier so stark abfällst, beziehungsweise meinst, du müsstest dein individuelles Mütchen kühlen, dann gibt es halt einen Denkzettel dafür.
Ich denke da sofort an TBD. Gut, der ist jetzt nicht von Sebastian Hoeneß geschafft.
Hat auch nicht die Qualität eines oder nie, aber.
Ist auch nochmal eine andere Kategorie, keine Frage. Ich möchte auch noch ganz kurz, bevor wir dann so langsam überleiten auf die Saisonvorschau, wenn man so möchte, kurz natürlich über Chris Führich und Nico Nati sprechen, die beide angeschlagen ausgewechselt werden mussten. Nati haben wir jetzt erfahren, muskulär verletzt, wird eine Weile fehlen. Zu Chris Führich gab es jetzt noch kein Update, das werde ich jetzt erstmal positiv.
Doch, es gab eins.
Gab es jetzt heute eins?
Der hat einen Schlag abbekommen auf den Oberschenkel, klassische Pferdekuss-Situation, nichts Schlimmeres. Wird ein paar Tage kürzer treten müssen wahrscheinlich, aber nicht länger ausfallen.
Das ist eigentlich eine gute Nachricht, also es hätte auch schlimmer kommen können, das will ich damit sagen. Aber was ich ansprechen möchte, wir haben jetzt in der Vorbereitung erlebt, dass Dennis Simon, Justin Deal, natürlich Ramon Hendricks, der jetzt auch nicht mitspielen konnte mit einer muskulären Verletzung. Dann Axel Zagadou ist muskulär verletzt und jetzt eben Nati. Und bei Chris, den klammern wir jetzt mal aus, weil das keine klassische muskuläre Verletzung ist, sondern halt einfach eine Kontaktverletzung, das kann vorkommen. Sind dann trotzdem immer noch 5 Spieler, die vor dem ersten Spieltag muskulär verletzt ausfallen. Bereitet dir, Jakob, diese Häufung Sorgen?
Puh, das ist aus fachmännischer Arztsicht kann ich natürlich nichts beurteilen dazu.
Ich auch nicht, das erleichtert die ganze Sache. Wir können ja vornehmlich spekulieren.
Also so richtig Sorgen bereitet es mir jetzt nicht, weil es nicht, also dass ich jetzt im Muster sehen würde, dass es immer dasselbe ist. Ich glaube, dass wir bei Daxo, glaube ich, halt jemand haben, der natürlich diese Belastung jetzt dann wieder hatte, kurzzeitig, aber dann eigentlich auch sehr wahrscheinlich halt leider ist, dass man sich dann schneller wieder verletzt. Ich glaube, Nati kam ja damals auch zurück und hatte dann wieder eine längere Muskelverletzung quasi. Also deswegen, es ist auf jeden Fall Pech, es muss auch nicht so sein. Ich denke da zum Beispiel an Real Madrid, die hatten halt irgendwie mal so 6-7 Kreuzbandrisse pro Saison. Ich glaube, die werden auch alles tun, um das zu verhindern. Oder
die VfB-Frauen.
Absolut, aber da lag es, glaube ich, am Platz, war zumindest der Tenor. Platz und tatsächlich auch biologische Hintergründe.
Ich wollte nämlich gerade sagen, dass Frauen den Kreuzer haben, ist noch ein bisschen anders, weil Real Madrid im Vergleich zu einem anderen Männer-Club, Top-Club, also wenn jetzt Barcelona, Bayern und vergleicht, die haben natürlich irgendwie dann keinen Kreuzbandriss gehabt. Die werden es auch alles versuchen, das zu verhindern. Deswegen, ich glaube, wir sind da in einem kleinen Niveau erstmal. Ich sag, vor allem ist es halt ein Beweis dafür, dass die Breite unfassbar wichtig wird. Weil wenn jetzt Führer zum Beispiel ausfällt, brauchst du direkt die nächste Nummer. Jetzt mein Rechtsverteidiger. Haben wir das natürlich jetzt eine Lösung gefunden. Und jetzt haben wir halt vor dem ersten Bundesligaspieltag wieder keine Lösung, die vielleicht getestet wurde. Jetzt haben wir dann zum Glück halt noch andere Spieler im Kader, die das machen können. Deswegen, ja, ich hoffe, dass der Kader in der Breite, sage ich mal, von den Top 22 halt bleibt, weil das halt... Das weiß ja keiner. Das Sturmthema ist genau dasselbe. Undav haben wir angesprochen. Ich finde, Undav braucht halt einen Pecinovic oder einen Demirovic. Wenn die beide ausfallen, dann ist Undav wieder der einzelne Stürmer. Und dann hast du diese Dynamik, die Undav wahrscheinlich so stark macht. Dann macht er gleich mal 10 Score, also 10 Assists weniger, sage ich mal. Und das Spiel verändert sich enorm. Und jetzt auch, Demirovic ist ja in der Phase vor Weihnachten, glaube ich, genau da ausgefallen, wo es mal, obwohl er so robust eigentlich ist, du kannst nicht planen. Und das sieht man jetzt auch wieder. Also, auch jetzt führe ich zum Glück nichts passiert, aber es sind ja auch immer, du kannst es nicht vorhersehen, du brauchst auf jeder Position die zweitbeste Wahl.
Sind die Muskelverletzungen für dich ein Thema, das alarmiert oder ganz normal?
So irgendwo dazwischen. Also man muss da jetzt natürlich ein Augenmerk drauf behalten. Ich weiß auch, dass sie da mittlerweile ganz anders arbeiten im Staff, als das noch vor 5-6 Jahren der Fall war, was Monitoring angeht. Ja, also Laktatmessungen, aber auch diese klassische Tracking-Software, die halt bei jedem Trainingsspiel auch oder jedem Training mit den Spielern auf dem Rücken oder wie auch immer, wie sie es machen, mit einhergeht. Das wird deutlich mehr herangezogen in der individuellen Steuerung des jeweiligen Spielers, als das früher der Fall war. Auch weil man es mittlerweile kann. Ja. Dieses ganze Datenthema, das darf man nie vergessen, hat halt viele Jahre jetzt die Problematik, dass extrem viele Daten erhoben wurden, aber keiner wusste mit den Daten irgendwas anzufangen, weil du brauchst ja auch jemanden, der das filtert und dann damit mit dieser Information tatsächlich was
für dich positives anstellen kann. Achso, du redest, ich dachte, er redet von Twitter. Das ist ein ähnliches Phänomen.
Nein,
da werden auch viele Daten erhoben, mit denen keiner was anfangen kann.
Aber Spaß beiseite. Grundsätzlich ist es, glaube ich, eher der Veränderung des Spiels selbst und damit auch des Trainings geschuldet. Das heißt, das Spiel ist im athletischen Bereich enorm gewachsen in den letzten 5 bis 10 Jahren. Es ist auch, sagen dir viele, die also Sportwissenschaftler, also das ist da ausgereizt, da geht nichts mehr. Also nicht, wenn man nicht zu unlauteren Mitteln greifen möchte.
Ja. In Sachen Belastung für den Körper.
Ja, und generell Athletik ist, also ist man an der gläsernen Decke angestoßen. Ja, du kannst in anderen Bereichen im Spiel, gibt es noch Potenziale, die man heben kann. Da wieder Daten, aber auch vor allem kognitiver Bereich, aber im athletischen Bereich ist eigentlich ausentwickelt. Ja. Und das wiederum bedeutet, dass die Belastung halt schon enorm ist. Ja. Für die jeweiligen Athleten und dementsprechend kann es vorkommen, dass sowas häufiger passiert oder auftritt, wie es gerade beim VfB der Fall ist. Wichtig ist, dass es eben Muskelverletzungen nur sind bisher, ja, die in relativ geringem Rahmen, was die Ausfallzeit angeht, sich bewegen. Wenn du zum VfB 3 guckst, nach Ulm, die haben 7 Kreuzbandrisse innerhalb von der Vorbereitung in den ersten 2 Spielen sich reingeholt. Herzlichen Glückwunsch, weil da hast du ein richtiges Problem. Ja, wenn da auch noch 4, 5 Jungs dabei sind, die eigentlich in der Startelf geplant waren, dann Murat Isik und Kollegen haben da gerade keine leichte Aufgabe. Ja.
Eine Frage zum Pokal allgemein, Jens. Du bist auch ein Kind der 90er, der 80er, du hast die Pokalsensation mitbekommen, Festenberg-Reuth etc. Jetzt haben wir eine erste Runde erlebt, die doch relativ uncool war, wenn man das jetzt so mal von außen betrachtet. Außer Groß-Asbach hat es keiner geschafft, von diesen kleinen Clubs eine Runde weiterzukommen. Das wollte ich ganz kurz noch thematisieren. Verliert der Pokal da so ein Stück weit seinen Reiz? Weil irgendwie ist ja der Abstand schon dann deutlich spürbarer als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren.
Ja, aber das ist auch wirklich auch kein Geheimnis mehr. Die letzten 10, 20 Jahre haben die Professionalisierung des Fußballs gezeigt, dass die Mannschaften die Pokalwettbewerbe ernst nehmen. Und die ganzen Sieger, wenn du mal ranschaust auf die Siegertafel der letzten 10 Jahre, das sind die ganzen Top-Teams. Da lässt sich keiner mehr irgendwie lumpen. Es gab, finde ich, tatsächlich vor, was war es, letztes oder vorletztes Jahr, wo es dann viele Zweitligisten geschafft haben, ins Viertelfinale zum Beispiel, was eigentlich total cool war. Das fand ich auch wieder super. Ja. Aber ansonsten, die ersten Rundenüberraschungen heilen sich mittlerweile, glaube ich, schon in Grenzen.
Ich fand auch die Matchups viel zu brutal. Also da war jetzt schon, das Gros der Spiele war schon so, dass da der Unterschied einfach viel zu groß ist. Ja. Und wenn ich mir die letzten Jahre in Erinnerung rufe, was die Pokalsaisons angeht, dann empfand ich es immer so, dass die meisten Überraschungen eher in der zweiten, dritten Runde kamen und nicht in der ersten.
Ja. Ja. Deswegen sind wir auch nicht so oft in der ersten rausgekommen.
Sehr gut. Ja.
Herausragend. Gut, also ich möchte damit abbinden, das Hansa Rostock-Segment, dass ich jetzt so langsam überleite auf euer Bauchgefühl. Das ist immer am einfachsten zu beantworten und natürlich geht es um die anstehende Saison. Jetzt haben wir schon rausgearbeitet, ich glaube, alle sind super zufrieden, die Vorbereitung war gut, Fulham, das war auch noch okay und Rostock lief ja jetzt fast schon wirklich entspannt ab. Ein Stück weit kann man die Sorge haben, dass vielleicht dann am Freitag der Realitätscheck einsetzt. Es kann eigentlich nicht schlimmer kommen, als die Bayern in München als Auftaktgegner zu bekommen. Aber ich fange mal an bei dir, Jakob, mit welchem Bauchgefühl gehst du denn jetzt in diese neue Saison? Also wie ist deine Gefühlslage? Was ist auch die Erwartungshaltung, die du inzwischen hast an den VfB Stuttgart?
Also wenn ich jetzt den Kader heute anschaue und vielleicht auch zum Ende der Transferperiode, dann glaube ich schon, dass wir von der Champions-League-Saison wieder sprechen können, dass wir realistisch uns Hoffnung machen können, dass wir uns eventuell wieder qualifizieren können und damit auch die Attraktivität vom Verein einfach aufrechterhalten können und dann natürlich wieder Abgänge im nächsten Sommer haben, aber der Verein, ja, ich sag international zu spielen. Also wenn wir mit diesem Kader jetzt uns nicht in die internationalen Bundesliga-Plätze spielen, das wäre schon eine Enttäuschung, würde ich mal sagen, einfach von dem Spielermaterial, was da rumläuft. Jetzt, wenn wir die Breite von Stand heute anschauen, bin ich sehr überzeugt oder sehr positiv gestimmt, sage ich mal. Und dann glaube ich auch, dass wir uns eigentlich bis auf am ersten Spieltag vielleicht gar nicht so verstecken müssten. Und ich da auch die anderen Kader jetzt nicht so stärker sehe. Also ich habe im Sommer schon auch mal alle anderen angeschaut. Ich würde sagen, Dortmund hat mich leider ein bisschen positiv überrascht, also negativ positiv.
Nach dem gestrigen Spiel immer noch?
Ich sag, der Schlüssel, glaube ich, liegt auch ein bisschen am Trainer, weil ich finde, Joey Vermann, der Transfer ist, glaube ich, so der Schlüssel, wo du dich zu einer genauso spieldominanten und auch attraktiven Fußballmannschaft entwickeln kannst. Der kam ja, glaube ich, von der Bank. Mhm. Wenn der dann quasi der Stammspieler wird und so ein Mini-Kimmich quasi wird, dann, glaube ich, wird Dortmund auch richtig nochmal ein Upgrade bekommen. Ansonsten, ja, also ich bin da vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie die Erwartungshaltung, wie gesagt, die Erwartungshaltung sollte man so angehen, aber mich würde es jetzt auch nicht überraschen, wenn wir am Ende wieder in Richtung Platz 2 quasi zumindest mal die Chance hätten. Klar, du spielst in 3 Wettbewerben und das ist auch noch nicht...
Gehen wir es mal durch. Also ja. Bundesliga sagst du Top 6. Wäre so deine Erwartungshaltung?
Ja, also Erwartung auf jeden Fall,
okay. Champions League?
Champions League auf, also die Gruppenphase überstehen, sage ich mal. Danach kommt die lose.
Ja, da wissen wir
aber nicht, ich sage auch, dass wir schon auch mit der Erwartung reingehen können, dass wir es dieses Jahr schaffen.
Und Pokal heißt im Endeffekt, wir buchen jetzt schon wieder Berlin.
Daran hat man sich gewohnt. Ja, manche sind da wahrscheinlich jetzt das dritte Mal im Kontakt mit dem Airbnb oder so oder mit dem Hotel. Die
kennen halt. Jockel. Inzwischen kann man es einfach anmieten, eine Wohnung, und dann für die restlichen Wochen des Jahres als Airbnb anbieten. Dann hat man immer seine Wohnung zum Pokalfinale parat.
Ja, also das kann man, damit kann man
ja, natürlich planen. Ja, aber also Pokal überwintern, wie man so schön sagt.
Ja. Ja. Pokal kann alles passieren. Ich sag, in der Bundesliga, wie gesagt, habe ich schon größere Hoffnungen. So, ich meine, in der Champions League kannst du dir jetzt nur schwierig mehr ausmalen.
Ich finde, den Anspruch mit Ligaphase überstehen, den sollte der VfB haben, und dann ist es losabhängig. Und es ist eigentlich auch schon für die Ligaphase ein Stück weit losabhängig. Da gibt es ja die Horrorgruppen bzw. Horrorgegner, und auf der anderen Seite kannst du dich auch etwas besser treffen.
Ich glaube halt, die Champions League ist wieder dazu gemacht. Ich war im Bernabeu zum Beispiel und ich fand, wir haben ein so gutes Spiel gemacht, dass ich wirklich, also das ist schon so ein Aushängeschild-Spiel, wo du da machen kannst. Also, hattest du auch Turin so, da kannst du auch mal so ein Spiel gewinnen. Ich glaube, diese Erlebnisse werden wir hoffentlich wieder haben können, und das ist dieses Team und auch die Zusammenstellung ist bereit, auch wieder so einen richtig guten Champions League-Abend auswärts oder zu Hause zu meistern. Klar, wir müssen uns gegen Paris, das Spiel klammern wir mal aus, zu Hause dann, aber da hast du jetzt 8 Chancen wieder. Und ich glaube, dass wir, das machen wir auch wieder. Und egal, ob wir dann in einer K.O.-Phase nochmal weiterkommen oder nicht, so die Champions League gewinnen, das können wir natürlich nicht sagen. Ist aber, glaube ich, auch egal.
Und ja, also ich sag mal so, ich würde gerne einmal in dem Atletico-Stadion spielen. Ich würde aber eher darauf abzielen, dass wir es über die Ligaphase hinbekommen. Ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass wir ins Finale kommen.
Denn da findet aber das wenn Finale wir es uns raussuchen können.
Dann nehme ich das Finale,
natürlich. Ist es auch einer der, ist es auch der Top-Picks von mir, würde ich sagen.
Wo will ich noch nicht verraten.
Ich nehme den nicht, aber ich finde den super spannend. Da war ich auch schon. Und ich habe das auch gesehen, dass wir hier das Finale spielen. Ich war so überrascht, weil normalerweise sind die Champions-League-Stadien, da war ich noch nicht. Aber da im Metropolitano war ich schon. Und ich würde sagen, nein, aber jetzt mal Spaß beiseite.
Jens, wer steht denn in der Bundesliga aus deiner Sicht noch vor dem VfB? Ja.
Also ich bin jetzt nicht ganz so, wie soll ich sagen, wie Jakob macht das ja sehr, sehr charmant und sympathisch, also und schon ziemlich weit nach oben tippt, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich bin aber noch ein bisschen vorsichtig tatsächlich, weil ich auch natürlich seit über 40 Jahren VfB-Fan bin und schon so vieles mitgemacht habe. Natürlich gibt die Mannschaft Fantasie. Natürlich gibt die Mannschaft, das Trainerteam, das gesamte Umfeld, es macht schon Spaß, gerade VfB-Fan zu sein. Und natürlich hat man auch sich so ein bisschen an den Erfolg gewöhnt. Die letzten 3 Jahre waren schon außergewöhnlich. Ich kann mir auch nur schwerlich vorstellen, dass wir da irgendwie arg abfallen. Aber ich finde, Champions League, so schön wie das jetzt auch ist, den Platz 4 gehabt zu haben, der war auch ein paar Umständen geschuldet. Insofern war es nicht von vornherein, glaube ich, denkbar und planbar, in die Champions League einzuziehen. Ich nehme das als Bonus, sehr gerne als Bonus. Unsere sportliche Führung wird die Erwartungshaltung noch kommunizieren demnächst. Die werden noch sagen, wo es hingehen soll diese Saison.
Meinst du, die machen das dieses Jahr?
Ich glaube, wahrscheinlich bin ich dazu gezwungen, oder Phil? Du wirst wahrscheinlich mal irgendwann mal fragen.
Also eigentlich hat sich da ja immer bedeckt.
Wie ist die erste Saison erwartet? Ich glaube, dass da schon was kommen wird und dürfte, schätze ich mal.
Nee.
Das übernehmen wir.
Das wirst du so nicht erleben. Ich meine, die haben natürlich mittlerweile einen Kostenapparat. Und dieser Kostenapparat, den kannst du umrechnen auf Punkte, die du brauchst in der Bundesliga. Fernsehgeld, internationale Qualifikation und so weiter. Und da gibt es schon eine Messlatte, über die sie kommen müssen. Ja, die liegt bei 56 Punkten. Wenn die gegeben ist, dann sind alle auch, die Budget verantworten müssen, sind dann da sehr zufrieden. Und aber dass du einen Trainer oder einen Sportchef sehen wirst, der rausgeht und sagt, wir wollen dies, das, Ananas, das wird nicht passieren.
Jens hat jetzt hervorragend die Frage umschifft. Wer steht denn noch vor dem VfB?
Schön, dass es dir aufgefallen ist.
Ja. Mir auch. Also, wir kommen ja nicht umhin, anzuerkennen zu müssen, auch wenn, ob es uns gefällt oder nicht gefällt, dass natürlich Bayern München und Borussia Dortmund einen gewissen Abstand haben, auch monetär vor allem, aufgrund ihrer Vergangenheit in den letzten 10, 20 Jahren, brauchen wir schon rumreden. Und wenn ich jetzt auch wieder sehe, was auch Dortmund ausgibt an Kohle, was sich für Spieler da alle holen, das ist noch nicht unser Segment tatsächlich, deswegen bin ich völlig fein. Und dahinter ist es so, wie auch gerade zu meiner Aussage, danach ist ein enges Rennen. Und wie wir jetzt eben auf Platz 4 eingelaufen sind in der letzten Saison, kann alles zwischen Platz 3 und Platz 7, 6 denkbar sein. Es gibt, natürlich sind wir mittlerweile vom Niveau her nach oben geschwommen und haben uns da auch mittlerweile auch in einer gewissen Art und Weise auch etabliert. Und dann hängt es einfach von vielen Faktoren ab tatsächlich. Das klingt ein bisschen doof, aber ich will mich da nicht auf dem Platz festlegen, kann ich auch gar nicht machen. Aber klar ist auch, Dortmund und Bayern sind weg. Wenn RB Leipzig und Leverkusen eine normale Saison spielen, haben die auch einen Vorteil gegenüber uns, aufgrund auch da ihrer finanziellen Background, die da sind, die vielleicht auch DFL mal geprüft werden, unter Umständen oder auch nicht. Oder
ja, lassen wir mal so stehen. Sind die Kassen überraschenderweise nie leer.
Genau, deswegen sehe ich uns da in diesem Segment um euren Drittel rumschwimmen. Und ich glaube, wenn es gut läuft, haben wir gute Chancen. Ob es für den Großangriff reicht, wo manche Kicker-Reporter oder manche Fans in Social Media sprechen, das wage ich zu bezweifeln. Aber nein. Aber allein schon, dass wir uns darüber unterhalten, Freunde, machen Sie sich mal klar, dass wir uns darüber unterhalten, wo wir einlaufen können zwischen Platz 3 und Platz 7 als Beispiel, ist doch der Wahnsinn. Und das ist eigentlich das Geile daran, dass wir mittlerweile eine tolle Mannschaft haben und wenn wir nochmal Europa schaffen sollten, geil.
Aber es ist auch der Anspruch inzwischen, oder? Also das nimmst du, denke ich mal, aus dem Umfeld wahr.
Ja, die haben natürlich, sind da, die Ansprüche haben sich verändert, sind gewachsen. In der Bewertung dessen, wo es hingeht, zum jetzigen Zeitpunkt, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Man unterteilt intern eine Saison gerne in Blöcke. Ich habe mich da auch mittlerweile mit dem Modell ganz gut angefreundet und der erste Block ist der bis zu dieser Länderspielunterbrechung im Ende September da ist. Es sind ein Pokalspiel, wissen wir, wie es ausgegangen ist, haben darüber gesprochen. Wir haben 4 Ligaspiele und ein Champions-League-Spiel. Und danach kannst du wirklich seriös sagen, okay, so ist die Mannschaft drauf, so sind die anderen drauf.
Ja. Du hast ja auch gleich die richtigen Gradmesser.
Genau,
das muss man dazu sagen.
Genau. Also nochmal da, für alle, deswegen ist das Auftaktprogramm auch richtig gut, finde ich. Also
Bayern, Köln, Dortmund, Hoffenheim.
Ist also ein sehr, sehr gutes Auftaktprogramm, das dir einen richtig guten Fingerzeig geben wird. Was ich sehen möchte, also ich persönlich, ist eher inhaltlich orientiert. Ich möchte sehen, dass man im Vergleich zu den letzten Jahren in zwei Dingen wirklich einen Sprung nach vorne macht. Das ist insgesamt, die gesamte Saison gesehen, Leistungskonstanz. Dass man tatsächlich in der Lage ist, über die komplette Dauer der Saison nicht mehr unter ein Niveau zu fallen, auch nicht mit Ausreißern, auch wenn es die wahrscheinlich geben wird. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Und das zweite Thema, was für mich ganz wichtig ist, das kam vor allem bei den internationalen Spielen in den letzten Jahren sehr oft und auch sehr bitter zum Tragen, ist Game Management. Die Mannschaft hat jetzt 2 Saisons im Rücken mit internationalen Spielen. Sie hat viele Erfahrungen gesammelt. Ich möchte sehen, dass diese Erfahrungen sich auf dem Platz zeigen. Ja? Wie kann ich als Mannschaft einen unangenehmen Gegner nicht nur mit den sportlichen Mitteln, sondern auch mit allen anderen, die mir zur Verfügung stehen, bespielen, ja, und auch beherrschen dann im Zweifel oder besiegen in letzter Konsequenz. Und da gehört es eben dazu, dass man weiß, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen Fuß vom Gas nehmen, jetzt sollte ich mal ein bisschen auf Zeit spielen, jetzt kann ich dies, jetzt kann ich jenes Mittel, das regelkonform ist, anwenden, um dieses Grün in den Ohren-Ding rauszubekommen. Das hast du einfach gesehen, ist auch logisch, wenn nach so einer langen Pause, du plötzlich Champions League, Europa League spielst mit Spielern, die das noch nie getan haben, zumindest ist ein Großteil davon, und dass das weggeht. Ja, und dann in allerletzter Konsequenz, dass das, was man in Rostock gesehen hat, dieses unnachgiebige bis zur letzten Minute bleibe ich in diesem Spiel. Gier, ja? Diese Gier, dieses unbändige Arbeiten einfach, dass das immer da ist. Und dann kannst du auch rausgehen, dann kannst du auch ein Spiel verlieren. Und von den 60.000 da unten im Neckarstadion ist ja nicht einer böse, weil alle sehen werden, okay, die Jungs haben das, was sie konnten, bis zur letzten Minute auf den Rasen gebracht, hat halt nicht gereicht, fertig. Ja? Und da sind für mich das sind so die 2,5, 3 Punkte, die für mich wichtig wären in der Gesamtbetrachtung.
Ist vor allem die Entwicklung bei internationalen Spielen vielleicht auch das, was Sebastian Hoeneß jetzt noch erreichen möchte mit dem VfB Stuttgart? Weil die Frage kann man sich ja schon stellen. Er ist wahrscheinlich einer der begehrtesten Trainer der Bundesliga. Bleibt beim VfB Stuttgart, geht jetzt in die nächste Spielzeit. Das ist schon für mich als Fan erstmal eine Überraschung. Also ich bin fest davon ausgegangen, dass wir den nicht so lange halten, wenn er so performt, wie er eben performt. Er entscheidet sich bewusst für den VfB. Er wird auch wissen, dass er eine Vizemeisterschaft kaum toppen kann. Der Pokalsieg, den hat er auch schon. Es ist eigentlich nur noch das Thema internationale Spiele offen.
Nein, also ich glaube, dass ihm auch sehr, natürlich in erster Linie darum geht, aber auch um genau diese oder ähnliche Wachstumsthemen, wie ich sie gerade angesprochen habe, dass die für ihn schon wichtig sind. Ja, weil er Trainer sehen, zumindest die meisten oder die so arbeiten wie Hoeneß, sehen ihre Wirkungszeit an einem gewissen Ort schon immer auch als Projekt, ja, das Phasen hat. Und deswegen ist er auch noch da, weil dieses Projekt nicht abgeschlossen ist. Ja.
Wann ist es abgeschlossen, deiner Meinung nach? Also was ist dein Gefühl?
Es hängt jetzt schwer davon ab, was die Mannschaft in dieser Saison bereit ist, auf den Platz zu bringen oder in der Lage ist, auf den Platz zu bringen. Ja.
Aber machst du das also gar nicht an Titeln fest, sondern eher an Entwicklung der Mannschaft selbst?
Ich mach's bei ihm tatsächlich eher an inhaltlichen Themen, denn an Titeln fest. Und ich glaube, dass wenn das eintritt, was man jetzt so leicht spüren kann, ja, dass da sehr viel Potenzial schlummert, dann könnte es sein, dass es die letzte Saison ist von ihm her. Ja.
Okay.
Also, dass er nächstes Jahr dann doch jetzt sagt, okay, jetzt bin ich 4,5, 5 Jahre da, jetzt bin ich vielleicht auch bereit für was anderes, ja, was Größeres, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Die Zeit schreitet voran. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach gut 70 Minuten einfach noch in dem Themenbereich sind, den ich nach 40 abarbeiten wollte. Deswegen muss ich jetzt so ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Möchte mit euch natürlich über die Champions League Auslosung sprechen. Und auch da muss man sagen, Sebastian Hoeneß wird zum zweiten Mal mit dem VfB Stuttgart eine Champions League Saison begleiten. Im Vergleich zur ersten muss man ganz klar sagen, wurde nochmal heftig am Kaderwert geschraubt. Wir haben gerade eben, glaube ich, und alle darauf committed, dass die Top 24 schon ein Ziel sein müssten des VfB Stuttgart, die Zwischenrunde bzw. das Achtelfinale. Und damit sind wir bei dem Themenpunkt, was erwartet den VfB Stuttgart am Donnerstag im Grimaldi-Forum? Da wird die Ligaphase der Champions League ausgelost und mich interessieren natürlich eure Wunschlose. Ich habe mir gedacht, dass jetzt jeder zwei Mannschaften nennen darf, ja, weil wir sind 4, dann kommen wir auf 8. Ja. Und damit wir nicht komplett durcheinander kommen, beginne ich mit Jens und Jakob, die jeweils einen Gegner aus Top 1 nennen dürfen und bestenfalls vielleicht noch eine Begründung dazu liefern. Und für alle, die nicht genau wissen, wer im Top 1 ist, hier sind die Mannschaften. Bayern, Klammer mal aus, kann nicht als Gegner gelost werden. Darüber hinaus Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Mailand, Manchester City, Arsenal, Barcelona und Atletico. Jakob, ich fange mal mit dir an.
Also mein Captain Obvious Pick ist Barcelona, auswärts. Wenn es geht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass es fehlt nach Madrid. Und ich glaube, das wäre irgendwie so ein, wäre cool. Ich glaube, nochmal in Madrid wäre natürlich auch cool für alle, die nicht dabei waren. Aber trotzdem so vom Konzept her, glaube ich, Barcelona ist, ich glaube, ich mit die spannendste Mannschaft, weil sie auch sehr, finde ich, im Vergleich zu anderen Top-Teams eben auch über so ein sehr besonderes Teamgefühl gekommen, finde ich. Also so sehr viel Jugendarbeit und auch sehr viel Mannschaft, die zusammen stimmt. Also, wenn man sich da die Spieler teilweise anschaut, was die zum Beispiel auch auf der 6 zum Beispiel entwickelt haben. Ja. Die hatten auch einen Kreuzbandriss, der kam ein Jugendspieler hoch, der reißt sein Kreuzband, der kommt der nächste Jugendspieler, der spielt sofort Stamm. Das haben wir auch bei Stuttgart eigentlich nicht. Also das wäre jetzt quasi, ja, man kann La Masia jetzt nicht mit unserer zweiten Mannschaft vergleichen, so, aber auch nicht mit der U-Mannschaft. Aber die haben sehr viel Verantwortung und die haben aber alle schon diese DNA quasi drin. Und ich finde das auch schön, dass jetzt so lange da ist, dass er selber auch diese DNA beim VfB mitentwickelt hat. Und dann halt nicht so diese Topstars sind. Und deswegen fände ich das Duell sehr spannend.
Und es gäbe das Duell. Also Trainer ist unserem NLZ und des FC Barcelona.
Können wir mal gucken.
Also das müssen wir dazu sagen. Youth League, zumindest die ersten 6 Gegner, die wir bekommen, bekommen auch unsere U19-Spieler. Barcelona, du hast schon direkt auf Auswärtsspiel gesetzt. Das heißt, Jens, für dich bleibt das Heimspiel übrig. Aus Top 1.
Also ich hätte getippt, dass ich Heimspiel gegen Barcelona, weil ich hätte gerne eine kleine Revanche zu 2010, eine der ersten Halbzeiten aller Zeiten, die erste Halbzeit damals gegen Ibrahimovic und Co., wo wir 1-0 geführt haben, Kakao, Flanke, Gebhardt, werde ich nie vergessen, war geil.
Das war stark, ja.
Das war ganz stark. Nee, ich muss das Heimspiel machen. Heimspiel?
Ha. Ja.
Ich hätte auswärts Liverpool genommen, dann nehmen wir aber zu Hause, dann, wenn wir zu Hause spielen müssen, Barcelona nicht mehr geht, dann hätte ich wahrscheinlich tatsächlich gerne Inter Mailand zu Gast.
Inter Mailand wäre auf jeden Fall auch ein Los, das mir gelegen käme.
Das ist halt einfach so eine Traditionsmannschaft par excellence und das ist schon geil. Und dann sehe ich schon unsere VfB-Legende Hansi Müller auf der Haupttribüne, wie er Tränen in die Augen bekommt, mit seinem alten Misura-Trikot aufläuft. Also insofern.
Vielleicht kommt Matthias Sammer nochmal vorbei.
Das könnte auch sein, ja. Dann nehmen wir Inter Mailand.
Dann nehmen wir Inter Mailand. Phil, wir beide bedienen uns aus Top 2. Auch hier nochmal die Mannschaften. Dortmund ist dabei, kommt für uns nicht in Frage. Darüber hinaus die Roma, Sporting Lissabon, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brügge, Betis Sevilla und PSV Eindhoven. Du darfst natürlich das Auswärtsspiel als erstes nennen, weil also du wahrscheinlich das Ganze begleiten darfst.
Tatsächlich hätte ich Inter auswärts genommen aus Top 1, einfach weil das letzte Mal ist, dass du San Siro sehen kannst, ja, bevor sie es platt machen.
Ist denn das Camp Nou jetzt schon ready?
Das ist neu. Ja. Man könnte es auch, also wenn wir nochmal Champions League spielen, dann eher jetzt erstmal in Mailand dann.
Ja. Okay, dann drehen wir. Einfach mal.
Ich habe das vor ein paar Wochen schon gesagt, Betis Sevilla als Reiseziel für die Älteren zumindest nicht ganz so attraktiv. Wir waren schon zweimal da unten in den letzten 15, 20 Jahren, aber halt nie bei Betis. Und Betis ist, wer das kennt, wer Andalusien kennt, wer Sevilla kennt, es gibt kaum einen Club, der so verwurzelt ist in der Stadt, wie Betis das ist in Sevilla. Es ist ein wahnsinnig intensives, traditionsreiches, emotionales Fanumfeld und die hätte ich schon gerne als Gegner, ja, weil das was Besonderes ist, dagegen die zu spielen. Es ist man, ihr kennt das aus München oder die Münchner kennen das aus München, ja, München ist, sind eigentlich alles 60er und alles drumherum ist so eher FC Bayern, ähnlich ist es in Sevilla auch. Betis ist der Club aus der Stadt, ja, das ist, das pure andalusische Herz und da hätte ich richtig Bock drauf.
Also Phil möchte nach Sevilla. Ich will den FC Porto. Ich sag's wie es ist, da ist noch in mir was. Was
schön. Wäre meine zweite Wahl gewesen.
Natürlich ich will auch, ja. Zu Hause Porto ja. Und wenn dann ein paar Porto-Fans mit dabei sind, erwarte ich von Pecinovic, dass er auf jeden Fall vor dem Gästeblock jubelt. Das wäre mein Ding.
Übrigens gibt es wahrscheinlich ein Wiedersehen diese Saison. Ne? Der Sportskamerad Moffi, der geht zum HSV.
Ist das der gleiche?
Das ist der von...
Weil es gibt noch einen anderen Moffi. Ich habe nur gesehen, dass ein Moffi zum HSV wechselt, aber dann es gibt noch einen anderen Moffi.
Bin ich vielleicht auf der falschen, muss man nachprüfen. Ja.
Schreibt es in den Chat.
Ja, schreibt es in den Chat.
War es die 47, die vor unsere Kurve gejubelt hat? Oder die 27, ich weiß nicht mehr genau.
Aber es heißt der Moffi war der Erste, der gejubelt hat.
Und der andere war der Kleine da, dieses Supertalent.
Ich werde es nie vergessen, war bei dem Spiel, meine Frau ist da wirklich ganz normal, ist ganz ruhig auf dem Platz. Und die hat jetzt seit 3-4 Jahren, ist sie auch so richtig in dem VfB-Game drin und gegen Porto, ich habe die noch nie so erlebt, die ist abgegangen. Also vor Wut und Aggressivität. Was bei den Portugiesen? Die liegen nur rum die ganze Zeit.
Also deswegen war kurz nach dem Dortmund-Spiel, Adeyemi seinen Jubel vor der Kurve gemacht hat. Ja,
ja das war schon, waren zwei, sag ich mal, sehr schwierige Heimspiele. Ja, für die, die ihre Emotionen schwer im Griff halten können.
Ich fand Bjarnes Ausführung bei uns im Podcast ganz gut, dass man danach das Gespräch mit der Mannschaft gesucht hat. Fand ich ganz gut. Also, Top 2 haben wir auch ausgewählt. Jetzt kommen wir zu Top 3. Nicht wundern, da sind natürlich noch Partien offen. Ich habe jetzt zwei hier reingepackt, die sich da anbieten würden, um auch im Top 3 zu landen. Also Mannschaften, die diese Partien bestreiten. Aber erstmal die bereits qualifiziert sind. Da haben wir Feyenoord, dann Lille, Neapel, dann Leipzig, kommt für uns nicht in Frage und grundsätzlich haben die da nichts zu suchen. Villarreal, Donetsk, Galatasaray und dann sind es eben die Spiele. Dynamo Zagreb gegen Stavanger, Hinspiel 2-2, da ist noch alles offen. Und Fenerbahce Lyon, Hinspiel 1-1, auch da ist noch alles offen. Jetzt habt ihr also ein paar mehr Gegner zur Auswahl. Und da Jakob vorhin zuerst den Auswärtsgegner genannt hat, wir haben zwar nochmal gedreht, hat aber trotzdem Jens jetzt den Vortritt. Wo würdest du denn gerne mit dem VfB auswärts? Ja, dabei sein.
Also, meine Kollegin hat einen Mann, der aus Italien kommt, der aus dem Großraum Neapel kommt und sie hat gesagt, Jens, wenn ihr die Chance habt, nach Neapel zu gehen, dann müsst ihr unbedingt nach Neapel. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich verzehre mich nach Neapel und hätte total Bock drauf, tatsächlich den VfB zu begleiten zur SSC. Aus vielen Gründen, einfach Traditionsmannschaft, schlechthin Neapel, eine beeindruckende Stadt. Natürlich die Maradona-Vergangenheit, 89 UEFA-Cup-Finale. Deswegen, es geht, glaube ich, nichts über Neapel.
Die Frage ist, ob wir Fans mitreisen dürfen.
Das ist immer so ein Thema. Das ist das Einzige, was halt, was auch an Spanien doof ist, auswärts. Die spanischen Kollegen und Kolleginnen von mir sind leider nicht sehr sympathisch in Spanien. Also die Polizei dort war schon sehr
rabiat. Ich dachte gerade die Vereinsbeiräte von Neapel.
Meine Jobkollegen. Aber natürlich, in Italien ist natürlich auch schwierig. Du bekommst dafür einen Auslassblock, bekommst du halt Tickets. Im Rest des Stadions wird es vermutlich nicht möglich sein, als Deutscher irgendwie an ein Ticket ranzukommen. Deswegen da natürlich doof. Aber so vom Fan-Herzensicht her fände ich Neapel auswärts schon geil.
Jakob, du hast ja,
also noch das Heimspiel. Den verstehe ich auf jeden Fall. Da würde ich auch mitgehen, auch wenn es schwierig wird.
Ja.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich das attraktivste Auswärtslos mit Abstand. Ich sag, ich gehe in deine Richtung, Ricky. Fenner vielleicht, wenn die nochmal.
Ah, bei uns. Wäre auch mit bei uns nochmal toll.
Naja, ja, also ich meine, man muss ja die Geschichten auch aufarbeiten. Und das ist ja die Entwicklung auch. Ich finde da so Rom und dann Fenner und das lauter diese Spiele.
Auch so ein Spiel, das intern auch tatsächlich sehr, ja, sehr wehgetan hat.
Ja. Ja.
Fenerbahce.
Das wäre die Revenge-Tour des VfB. Erst Porto zu Hause wegballern, dann Fenerbahce. Also das nehme ich gerne.
Ja, also.
Man sieht halt schon auch an den Gegnern, die wir jetzt besprechen, dass Champions League eigentlich langweilig ist, weil du spielst immer gegen die gleichen, Mann. Das ist, also wenn, ich würde, wenn es nicht so bedeutsam wäre für, sag ich mal, zum Beispiel Geld, Einnahmenseite, wenn ich nur nach dem Herzen entscheiden würde, würde ich mich immer für die Conference League entscheiden. Immer. Immer.
Die Ziele sind halt genial.
Die Ziele sind geil, so stark, Mann. Ja. Ja, und wer da mitspielen darf und
Karabak. Was
das für Reisen. Du wirst Reisen erleben auf diesem, in diesem Wettbewerbsniveau als Fan, über die wirst du dein Leben lang reden.
Ja.
Ja. Und das dritte, achte, zwölfte Mal nach London, Madrid oder sonst wohin zu fahren, das ist irgendwann, jo, alles schön und gut, aber das ist nicht das, was dich ein Leben lang beschäftigt wird.
Aber Phil, deswegen, oh, sorry?
Ja, das Schöne ist ja, mein lieber Philipp, du hast es halt gemacht wegen deines Jobs, die Fans halt nicht. Also für die Fans, die verzehren sich, glaube ich, schon auch mal nach London nochmal nach Madrid zu gehen.
Das ist
du hast ja durch deinen Job so viele Städte und Reisen schon gemacht.
Das ist eine privilegierte Position, aus der ich diese Argumentation fahre. Das ist richtig.
Aber das Schöne ist ja, Top 4 ist der Feinschmecker-Topf.
So sieht's aus.
Und da kommt dann auch vielleicht der Phil auf seine
Kosten. Gute Überleitung, ja.
Auch hier gehen wir mal drüber. Also wir haben Slavia Prag bereits qualifiziert. Der VfB wird auch im Top 4 vorzufinden sein. Dann haben wir Como, RC Lens und dann kommen noch ganz viele Spiele, die bestritten werden müssen. Wir haben Sofia gegen AEK Athen, Hinspiel 0-0, alles offen. Celtic gegen LASK, das Thema ist eigentlich schon durch, 3-0 gewonnen. Einfach
ist durch, kann ich hiermit sagen, ist durch.
Rasiert. Dann für mich natürlich wichtig, Bratislava gegen Celje. Das Spiel habe ich mir angeguckt und kann direkt sagen, Bratislava gut gespielt, aber Celje mit einem absoluten Traumtor noch das Tor offen gehalten für die erste Champions-League-Teilnahme. Hinspiel 1-1, Rückspiel ist in Celje. Ich will nicht sagen, dass da der Punk abgeht, denn es hat eher was von einer, ja, weiß ich nicht, Sportanlage und weniger von einem Stadion, aber gut, sehen wir dann. Dann haben wir Apoel Beersheba, der israelische Vertreter, der hat gegen Sabah gespielt, ich meine Aserbaidschan.
Ja.
Hinspiel 2-1 für die Israelis und Nijmegen gegen Bodø Glimt. Hinspiel 3-1 an Bodø Glimt gegangen. So, jetzt haben wir ganz viele genannt. Phil, wo würdest du gerne hinfahren von den genannten Clubs? Ich habe eine Vorahnung.
Wo war er noch nicht?
Da war er doch schon ein paar Mal.
Aber das Herz zieht dich dabei.
Nein, tatsächlich. Das reicht einmal. Das war groß genug. Das brauche ich nicht nochmal haben.
Okay. Wobei, lass mich ganz kurz, bevor du antwortest, eins sagen. Ich war ja zum ersten Mal in diesem Stadion. Ja, und es war eines der Stadien, die wollte ich immer bereisen. Und es
geht um den Celtic Park übrigens.
Celtic Park, genau. Und es war unfassbar schön. Es war, also ich muss mir mal alles aufzählen, denn wir haben darüber im Podcast häufig gesprochen. Das Einzige, was mir ein bisschen das Herz gebrochen hat, war eben die Fansituation vor Ort. Ich hätte dieses Stadion gerne brennend erlebt, weil du hast gemerkt, wie es da immer angefangen hat zu brodeln, gerade nach dem Ausgleich. Und ich habe mir vorgestellt, wenn dieses Stadion voll explodiert, muss es das Geilste sein, was ich in meinem ganzen Leben je erlebt habe.
Das kann ich dir bestätigen, das ist so.
Nein. Deswegen ist für mich schon nochmal der Celtic Park ein Sehnsuchtsort. Aber jetzt kommen wir zu deinem.
Die Bodos oder Slavia Prag, tatsächlich. Und ich würde mich, wenn ich entscheiden müsste, würde ich mich für Prag entscheiden.
Du würdest Prag nehmen? Würde ich auch nehmen, Bier ist günstig.
Nein, tatsächlich, also auch da wirklich auf mich runter, weil ich war noch nie in Prag. Ich liebe den Ostblock, also ich mag das einfach, die Atmosphäre dort, die Menschen, das ist alles schon sehr, sehr gut. Du könntest halt in Prag auch, wenn du, sag ich mal, ein bisschen mehr Zeit hast, auch noch ein paar gute Hops machen am Wochenende. Da gibt es schon viel zu sehen, auch andere Clubs, die ein bisschen was auf Tasche haben. Ja. Und es ist, glaube ich, auch ein Gegner, der auch aufgrund der Distanz relativ viel ziehen würde. Also da fahren nicht nur die 2.500, 3.000, 4.000 hin, die Auswärtskarten bekommen, sondern da wirst du eine richtige Invasion wahrscheinlich erleben von VfB-Fans. Das könnte, glaube ich, schon sehr großen Spaß machen.
Aber wir sind
und Bodo Glimt ist halt vom, sag ich mal, es ist attraktiv, weil das Reiseziel so exotisch ist, sag ich mal, ja, im Polarkreis da oben irgendwo, und die sind auch relativ gut drauf da, glaube ich, ja, aber es ist halt im Endeffekt so ein bisschen Iskasi-Stadion mit Kunstrasen, ja, und dazu sind die sportlich halt leider sehr gut.
Ja, ja. Spielen tollen Fußball, spielen taktisch herausragend. Fußball, ja.
Profitiert auch Celtic gerade davon, die haben Kasper Hawk gekauft.
Ja.
Der letztes Jahr die in den Champions League eine Runde nach der anderen weitergeschossen hat, der spielt jetzt für Celtic. Ja, insofern Prag, auf jeden Fall.
Aber wenn ich so den Top 4 mehr angucke, das sind eigentlich Gegner, die würde ich komplett für die Champions League unterschreiben. Slavia Prag, Como, Lens, dann von mir aus Athen, Celtic sowieso. Und ich muss meinen noch nennen, mein Heimspielgegner. Also ich habe jetzt nur das Heimspiel. Ich will natürlich nach Slowenien. Ich hätte es gerne, dass wir Selje zugelost bekommen und würde gerne als gelernter Slowene dort einlaufen mit zwei...
Slowene ehrenhalber.
Ja, absolut. Also ich bin annektiert worden, mehr oder weniger von den Slowenen. Und das auch völlig zu Recht und sehr, sehr gerne. Aber wenn es ums Heimspiel geht, tendiere ich dann irgendwie doch eher zu Como. Also wenn ich mich jetzt aufs Heimspiel hier in Stuttgart konzentriere, dann hätte ich gerne einen attraktiven Gegner. Das wäre dann für mich Como. Ich finde, die haben eine geile Mannschaft.
Noch einmal Marc-Oliver Kempf auspfeifen.
Absolut.
Wie Mock.
Ja, absolut. Also Marc-Oliver Kempf, herausragende Karriere. Wer hätte gedacht, dass wir ihn in Stuttgart wiedersehen als Champions League-Spieler. Das ist unvorhersehbar gewesen. Jetzt muss ich nochmal versuchen, das Ganze hier zusammenzufassen. Also wir haben aus Top 1, wenn ich mich recht erinnere, einmal Barcelona und Inter Mailand gezogen. Wir haben das getauscht. Barcelona in Stuttgart, Mailand dann im San Siro. Aus Top 2 wurde gelost für ein Auswärtsspiel. Phil, hilf mir ganz kurz. Was hast du genommen? Ich habe Porto genommen zu Hause.
Betis
genommen auswärts. Dann hatten wir Top 3. Da wollen wir zu Hause Feyenoord.
Nee,
Quatsch. Fenerbahce. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn. Und auswärts war es...
Neapel.
Guck mal. Hervorragend. Nächstes Mal unterstreiche ich mir das. Und dann den Rest kriege ich noch hin. Zu Hause Como aus Top 4. Und auswärts war Phils Wunsch Slavia Prag.
Sag dir eins, wenn das so kommt, dann wird das mit dem Strich der ersten 24 nicht so einfach. Ja, weil das
hat sich gerade auch echt gut angehört.
Ganz schöne Bretter dabei.
Wenn dann Como als schwächeres Team kommt, da hat sich aber einer wenig mit Como beschäftigt, wenn er das sagt.
Die Matti-Todesgruppe steht damit. Gut, vielleicht sprechen wir in einem Jahr ja auch über die Auslosung in der Champions League der Frauen, weil Nico Schneck und die Mädels überraschend einfach so einen Riesenwurf gelandet haben und Vizemeister geworden sind. Spaß beiseite, darum soll es nicht gehen. Aber ich möchte natürlich zum Abschluss dennoch heute noch mal ganz kurz über die VfB-Frauen sprechen. Ganz wichtig, denn die erste Saison in der Bundesliga, ein riesiger Schritt für den Verein. Auch da spreche ich erstmal Phil an, weil der war als einziger im Trainingslager dabei und konnte sich einen Eindruck verschaffen, was da eigentlich so passiert. Denn wir zu Hause Sitzenden haben nicht viel gesehen. Es wurden keine Spiele übertragen, was auch daran lag, das habe ich inzwischen in Erfahrung bringen können, dass Nico Schneck nicht so viel Lust drauf hatte, dass man dem VfB schon in die Karten schaut. Was ich akzeptiere, trotzdem den Hype so ein bisschen abgekühlt hat.
Ging sogar so weit, wenn ich da gleich reingrätschen darf, gerne, dass man dann schon drauf Wert gelegt hat, den zwei Dutzend Fans und auch mir, die da am Spielfeldrand standen, in Bad Kohlgrub nahezulegen, dass man doch bitte auf Videoaufnahmen verzichtet.
Naja.
Und die rumschickt und so weiter. Ja, also...
Da weiß ich ja gar nicht, ob ich jetzt dich drauf ansprechen darf, was uns erwarten wird.
Nein, also du hast gerade das Entree schon gegeben, den Riesenschritt, den der Verein gemacht hat, wow, der jetzt ansteht, am heutigen, wann ist heute? 15 Uhr?
14 Uhr.
14 Uhr
geht's los.
In Hoffenheim. Den hat man da gesehen. Den hat man auf dem Platz gesehen, hinsichtlich der Qualität der Damen, die da jetzt Fußball spielen, hinsichtlich der Herangehensweise an, sag ich mal, technisch, taktisch, athletische Themen, die Fußballspiel halt so mitbringt. Und auch abseits des Platzes. Ich habe gerade eine Thematik angesprochen, die andere war das Staff an sich, der ist gleich explodiert, ja, von 2,5 und einem Hütchenaufsteller zu jetzt ungefähr 10 Leuten, die sich wirklich hochprofessionell um die Belange kümmern, die da eben notwendig sind. Ja, das ist schon ein Riesensprung. Ich habe auch dann den Besuch dort genutzt, um mit natürlich der ein oder anderen Dame, aber auch Personen rund um den Staff im Hintergrund zu sprechen. Und die haben schon auch mir, glaube ich, sehr glaubhaft vermitteln können, dass da jetzt ein deutlich anderer Wind weht da unten. Ja, und das ist auch gut so erstmal, weil den wirst du brauchen, um deine Ziele zu erreichen. Und da ist man, auch wenn das keiner so offensiv sagt, aber also man sagt immer, wir wollen überm Strich stehen, das ist auch legitim, ja, aber intern wird das, glaube ich, ein bisschen anders gehandhabt. Ja, und
was erwartest du? Also wenn du jetzt Gesehene in einen Tabellenplatz gießen müsstest, eine Tabellenplatzprognose.
Ich erwarte, dass die so eine richtig stinklangweilige Saison spielen, also zwischen 8 und 11. So.
Und das wäre auch okay, glaube ich.
Komm okay, ja, also ja. Dass man sich quasi im ersten Jahr schon so weit etablieren kann in der Bundesliga, dass man nicht gegen den Abstieg spielt. Das erwarte ich von dieser Mannschaft.
Das Potenzial dafür haben sie auch.
Dafür ist sie gut genug. Da sind Damen drin, die können auch das ein oder andere Ausrufezeichen setzen. Dafina Recipi, ich sag's jedem, der es hören will, auch allen, die es nicht hören wollen. Das ist ein Brett, was die Dame spielt oder gespielt hat in der Vorbereitung. Wenn die das auf den Platz bekommt in der Bundesliga, dann wirst du da sehr viele, sehr schöne Sachen sehen, ja, und da freue ich mich drauf, tatsächlich.
Ich glaube, bei Dafina muss man ganz klar sagen, wäre sie nicht so verletzungsanfällig, dann würde sie inzwischen nicht beim VfB, oder sie wäre gar nicht zum VfB gekommen, sie würde wahrscheinlich immer noch bei Bayern München spielen und da jetzt inzwischen dann in der Champions League.
Möglich, ja.
Unfassbare Spielerin, und du hast von Ausrufezeichen gesprochen, ein Ausrufezeichen steht im Tor, Laura Giuliani. Also das ist wirklich auch eine Begebenheit, ich habe es mal im Podcast erzählt, die ist unglaublich, die habe ich in einem Podcast gehört, und zwar Serie Amore von unserem geschätzten Kollegen Mario Rika. Ja. Da habe ich sie gehört und ich fand ihre Geschichte faszinierend und habe sie dann nie aus den Augen verloren, und auf einmal landet sie beim VfB Stuttgart. Also ein Transfer für mich, wenn man so möchte, herausragend. Das Potenzial, die Liga zu halten, haben wir hinterlegt, ganz klar. Wie sieht's bei dir aus, Jakob? Verfolgst du die Mädels? Und wenn ja, wie ist deine Erwartungshaltung? Wie schaust du auf den heutigen Auftakt, vor allem gegen Hoffenheim? Vielleicht auch so ein kleiner Underdog in Sachen, ich sag mal, die Rolle der Wolfsburger einnehmen zu können. Ganz nach oben wird's nicht reichen, aber Hoffenheim hat schon, denke ich mal, ordentlich Qualität. Bei Wolfsburg nimmt das so ein bisschen ab, habe ich mir sagen lassen.
Ja, also erstmal muss ich mich, glaube ich, ein bisschen zurücknehmen. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, glaube ich, wie die Kollegen wahrscheinlich. Deswegen, ich glaube auch, dass die Etablierung im Profifußball, also dieser Schritt jetzt in der ersten Liga, glaube ich, für viele also ganz wichtig ist und dann, glaube ich, auch viel mehr Interesse kommt. Also ich muss auch sagen, ich interessiere mich auch dann viel für die, ich habe nicht mal bei den Männersport, sage ich mal, viele Ligen, die ich gar nicht, also die ich komplett ignoriere, weil es echt viel mittlerweile geworden ist. Aber ja, drückt denen auf jeden Fall die Daumen, und ich glaube, dass das für den ganzen Verein wichtig ist. Generell glaube ich auch, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan und Supporter dafür, dass sich die Struktur auch langfristig im Frauenfußball halt in vielen Clubs verankert. Und dann halt, wenn man die erste Mannschaft jetzt mal gesichert in der ersten Liga quasi hat, dann baut sich das nach und nach auch viel einfacher auf. Weil gerade so die Upgrades im Trainerteam, die dann auch notwendig sind, wenn man jetzt erste Liga spielt, die sind halt wichtig, aber die muss man jetzt erstmal unterschreiben. Deswegen, ja, ich würde, da würde ich mal ein bisschen demütiger predikten.
Hauptsache in der Liga bleiben.
Ja, genau.
Wolltest du noch was ergänzen?
Nein, aber das, was er gerade anspricht, ist nicht unwichtig. Also irgendwann wird das natürlich ein Thema sein. Irgendwann musst du aus diesem Zuschussgeschäft raus. Ja, also das ist halt.
Also wir leben jetzt bei Frankfurt, um das kurz nochmal zu sagen. Die haben für diese Saison zum ersten Mal die Ansage bekommen, dass sie jetzt mal auf eine schwarze Null hinsteuern müssten. Ja. Sind jetzt 6 Jahre lang in Folge Dritter geworden. Bedeutet aber gleichzeitig natürlich auch, jetzt fehlt ein bisschen Geld. Sie haben enorm viel Substanz abgegeben. Ich glaube, Minuten ohne Ende, also Spielerinnen, die immer Stamm gespielt haben, sind gegangen. Das setzt sich natürlich dann auch als Trainer, als Sportdirektor für die Frauen unter Druck. Der VfB ist, glaube ich, noch nicht an dem Punkt angekommen, aber perspektivisch wird das anstehen.
Du hast natürlich auch mit Alex Werle da einen wahnsinnigen Treiber der ganzen Thematik, aber irgendwann wird das Thema werden. Das ist doch ganz logisch. Ja? Und zwar nicht von außen, sondern intrinsisch. Die wollen schon auch, dass sie damit Geld verdienen. Deswegen machen sie es ja auch. Ja, also man darf jetzt schon nicht so blauäugig sein, dass man hinter der Entwicklung im Frauenfußball generell, dass jeder Bundesligist mittlerweile eine eigene Mannschaft stellt und auch da möglichst weit oben mitspielen will, dass man da, das sind ja keine Samariter. Die machen es ja nicht nur, weil es Frauenfußball eben diesen Spot verdient, sondern die machen das, weil sie Geld verdienen wollen. Das ist Business-Modell.
Absolut.
In dieser Branche, ganz einfach. Und die sehen halt auch, was im Ausland geht. Ja,
guckt nach England, guckt nach Italien,
was du in den Top-Nationen verdienen kannst im Frauenfußball. Und das ist der Haupttreiber. Das wird dir keiner öffentlich wahrscheinlich so deutlich sagen, aber es ist der Haupttreiber im deutschen Frauenfußball, warum plötzlich alle Bundesligisten da drauf gehen.
Ja, und ich denke mal, der DFB sollte sich auch Sorgen machen, weil wir waren mal führende Nation, was Frauenfußball angeht. Inzwischen wurden wir rechts und links überholt und sind froh, wenn wir im Halbfinale irgendwo ankommen. Und ich glaube, es hängt auch mit den
Strukturen. Übrigens auch im Männerfußball das Thema.
Absolut. Auch da sind es die Strukturen, die uns Probleme bereiten. Die
nicht
auch
nur, Jürgen aber Klopp,
auch ein Jürgen Klopp alleine nicht lösen wird. Jetzt nächste Woche, und Phil wird jetzt gleich die Ohren spitzen, er weiß es wahrscheinlich, aber ich freue mich jetzt schon, dass ich das nochmal bringen kann. Nächste Woche spielt der VfB auf der Waldau gegen den HSV. Wer ist Trainer von den HSV-Frauen, Phil?
Muss ich passen.
Rudolfo Esteban Cardoso.
Stimmt.
Ja, das ist doch sowas, das weißt du normalerweise als Kneipenquiz-Moderator.
Ja, genau. Das ist mir, wo ist mir das untergekommen? Gestern oder vorgestern, irgendwo im Zug von Rostock hierher oder nach Rostock hoch, habe ich ihn gesehen und habe auch gesehen, dass Cedric Macchiani jetzt Trainer der U21 von Werder Bremen ist.
Genau. Aber zu Cardoso gibt es eine ganz interessante Geschichte. Der hat das erst interimsmäßig gemacht beim HSV.
Stimmt.
Und dann hat man gesagt, ja, für die neue Saison, da braucht man einen anderen Trainer oder Trainerin. Und da hat man keinen gefunden und gesagt, ach, dann macht's der Rodolfo, wenn er schon mal da ist. Also mal gucken, was das dann mit der Saison so macht. Aber Jens, ich wollte von dir natürlich wissen, ob du nächste Woche, wir spielen Samstag, oben auf der Waldau am Start bist.
Selbstverständlich, 100%. Und ich möchte noch ganz kurz, es macht mir immer ungern, gell, aber als Gast, ich würde gerne noch mal kurz zur Frage davor gehen.
Auf jeden Fall.
Tatsächlich. Und weil wir schon das Thema eingeläutet haben, so ein bisschen so, irgendwann muss es mal das auch mal sich refinanzieren. Ich will ganz weit zurückgehen und will jetzt diese Chance auch nutzen, tatsächlich nochmal dieses Projekt Frauenfußball beim VfB nochmal kurz ein bisschen zu beleuchten, wie das eigentlich alles so war. Und das finde ich einfach schon unfassbar geil, was innerhalb von so kurzer Zeit passiert ist und was da vor allem Hintergrund ist. Ich meine, dankenswerterweise euch, ihr habt ja auch in eurem Podcast schon früh auf das Frauenfußballthema aufmerksam gemacht, habt auch das oft thematisiert. Ihr habt ja regelmäßig auch in euch im Podcast auch ein Segment drin. Und das ist schon geil. Und vor allem, wenn man halt einmal in den Verein eintaucht und auch merkt, wie viele Menschen eigentlich da alles mitmachen. Auch vor allem an der Fanbase, welche Fanbase gerade anfängt
wir
zu wachsen.
Hier wir haben es gerade gesehen.
Es gibt 3 OFC mittlerweile, die anfangen zu bestehen, zu entstehen. Wir haben die Heike Hofmann, die, glaube ich, schon ein paar Tränchen verdrücken musste aufgrund der Entwicklung des Frauenfußballs beim VfB, die ja auch seit Anbeginn ihrer Tage mit
Freund dabei sehen, war. Musst du dazu sagen.
Freund natürlich, logischerweise.
Das ist einer erwähnt, ne?
Ja, der VfB-Vergangenheit.
Ja, das stimmt. Auch aber, und es ist wirklich toll, was da alles so passiert und was es auch für eine neue, wenn wir beim Thema sind, wen interessiert es eigentlich? Du hast neue Fans, die du dadurch generieren kannst, neue Fangruppen. Das ist ein anderes, ich sag mal, das sind andere Bevölkerungsgruppen und Leute, die da zum Frauenfußball gehen. Und das ist schon echt richtig geil. Und deswegen auch mein Wunsch, mein extremer Wunsch, auch für alle da draußen, die zuhören und den SDR-Podcast hören und das Matinee hier schon anschauen, kommt am Samstag bitte auf die Waldau. Und zwar würde ich zuhauf. Es ist geil, es ist A, historisch, wir haben B, noch einen geilen Gegner mit dem HSV. Es klingt doch total super. Und die Mannschaft hat es verdammt nochmal verdient, da würde ich unterstützt zu werden. Und es ist ein Projekt, ein Herzprojekt unseres Vereins. Und deswegen hoffe ich und wünsche ich mir, dass es ganz, ganz voll wird. Das haben alle verdient, die auf dem Platz stehen, auch die Mädels, die schon länger dabei sind. Das haben die Fans und Macherinnen und Macher im Hintergrund verdient. Und wenn ich auch sehe, ich habe das schon mal gesagt an einer anderen Stelle, wenn du die U17-Mädels spielen siehst zum Beispiel, oder die Frauen zweifeln mag, da geht einem das Herz auf, wenn da so ein 14-, 15-jähriges Mädel mit dem Brustring-Trikot einfach kickt. Da habe ich gedacht, das ist einfach total geil, dass es bei uns jetzt gibt. Und unabhängig davon, ob wir irgendwann uns mal refinanzieren müssen, hat Philipp natürlich vollkommen recht. Aber aktuell wollen wir den Moment bitte genießen, diese historische Situation nutzen und bitte kommt alle hin. Es kostet nicht viel, es wird, glaube ich, ein geiler Nachmittag werden. 14 Uhr, perfekte Zeit, auch zum Anreisen. Und dann rocken wir das Ding und sorgen für die ersten 3 Punkte.
Das perfekte Schlusswort. Von mir gibt es nur noch zu sagen, dass das Stadion oben auf der Waldau immer eine Reise wert ist. Tolles Stadion, gibt auch eine gute Wurst. Aber das soll es gewesen sein. Die erste STR-Matinee. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich guck mal vorsichtig zu Sebastian rüber, ob wir noch on air sind. Der Daumen geht nach oben. Also die Technik muss zwar noch einen Entwicklungsschritt machen, aber zumindest hat sie gehalten. Gäste waren erstklassig. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Also das Vertrauen, was ihr uns entgegengebracht habt, war riesig. Ihr wusstet noch nicht mal, was euch erwartet. Dann erfahrt ihr, die Technik funktioniert nicht und trotzdem seid ihr gekommen. Ganz, ganz lieben Dank. Irgendwann haben wir Publikum, die würden jetzt applaudieren. Also stellt euch das einfach vor. Ich hoffe, da draußen hat es auch jedem Spaß gemacht. Wenn es der Fall war, dann lasst gerne einen Daumen da. Vergesst nicht, unsere Gäste dann auch ab und zu mal zu verfolgen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben davon gesprochen, dass Jakob jetzt einen Podcast startet. Der wird mit Sicherheit auch über seinen Kanal auf Instagram zu erreichen sein, beziehungsweise wird es da einen Link geben. Ansonsten gibt es da...
Heißt 90+3.
90+3, guck. Dann habt ihr den Namen direkt auf Lager. Und wie gesagt, ansonsten gibt es da täglich Formate, die sich mit dem VfB auseinandersetzen. Man kann es nur empfehlen.
Wir haben vorhin gehört, wie viele Spiele es gibt, ne?
Ja.
Wir haben jetzt keine Pausen mehr. Es wird jetzt eigentlich rund um die Uhr was Neues zu besprechen geben. Sehr schnelllebig, aber...
Die Tendenz geht zum Zweitkanal. Also bei Jens ist es so, der ist noch nicht als Content-Creator unterwegs. Nee. Aber dennoch kann man dich immer mal wieder auf Insta bestaunen, wenn du dem VfB in der Regel hinterherreist.
Das ist genau.
Aber oder ein ordentliches Konzert besucht.
Ja, wollte ich krass sagen. Konzerte machen unfassbar Spaß. Da war ich übrigens auch in Rostock vor 4 Wochen bei Feine Sahne Fischfilet. Sebastian mag sie, glaube ich, auch. Geile Band. Und Rostock habe ich da auch erkennt. Geile Stadt. Also macht Spaß.
Und Phil möchte ich ganz besonders danken. Einmal für mein VfB. Denn ich weiß nicht genau, wie die Medienwelt aussehen würde ohne dieses Format. Ich glaube, damit hast du was Großes erschaffen. Ich weiß, da sind viele Menschen mit dran beteiligt. Aber ich glaube, ohne dich gäbe es dieses Format so nicht. Und das ist ein wichtiges für alle VfB-Fans, die Nummer 1, wenn man Informationen braucht. Das sage ich jetzt nicht nur, weil du da sitzt, sondern es ist so. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit deinen Kollegen, denen möchte ich nicht zu nahe treten, ist, sage ich mal, die Schlagzeilenstärke, wenn du verstehst, was ich meine, eine andere und eine fundiertere. Und dafür sage ich Dankeschön und natürlich auch danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und auch den Phil kann man natürlich hören, muss ich euch nicht sagen. Ich möchte es aber, Podcast-Stadt. Mindestens einmal die Woche und wahrscheinlich morgen direkt wieder bei euch im Podcatcher.
Ja, morgen, übermorgen, Dienstag. Machen wir Dienstag raus. danke erstmal. Danke vor allem an den Mann, der zum ersten Mal in seinem Leben einen YouTube-Livestream gestellt wird. Also lasst mal Liebe da für Sebastian in den Kommentarspalten. Und,
sonst noch OnlyFans heute auch.
Richtig, genau. Und ja, danke. Wir machen das, was wir tun, sehr gerne und es ist immer schön, wenn man dieses Feedback bekommen und an Jakob, dann ist es ja gut, dass wir unser 90+3 eingestellt haben, dass du jetzt uns, dass du jetzt einfach fortführen kannst, finde ich gut. Wir machen jetzt ein 90+1, das ist neu. Ja, wir versuchen da noch schneller, noch direkter zu sein nach dem Spiel und haben dieses Format so leicht angepasst und damit den Weg freigemacht.
Wir brauchen 2 Minuten länger.
Für deinen Podcast, für euren Podcast.
Ja, Leonie,
ist gut. Auch das übrigens ist immer so eine Sache, die, also wenn ich diese Minute noch kurz bekomme.
Gerne.
Was man mich immer wieder fragt oder fragt, was ist denn mit der ganzen, mit dieser ganzen Podcast und Content Creator, Influencer, sonst was, Landschaft rund um den VfB und was macht das mit euch? Für uns ist das ein Segen, dass es so ist. Ich finde das immer sehr inspirierend, weil es auch uns permanent dazu animiert, unsere Prozesse zu überprüfen, Dinge vielleicht anders zu machen, anzupassen. Und ganz grundsätzlich ist Pluralität immer wichtig. Ob das jetzt Meinungspluralität ist oder inhaltliche Pluralität, Vielfalt, ist immer wichtig. Das gilt für alle Lebenslagen, auch für den VfB natürlich und auch für die VfB-Medienlandschaft.
Herausragend. Also wir haben gelernt, 90+1, 90+3, 1893. Das haben wir dann auch hinterlegt. Und wir danken natürlich den Zuschauerinnen und Zuschauern fürs Einschalten. Danke ans Fanprojekt, dass wir das hier wieder abhalten durften. Wir werden am Mittwoch wieder bei euch erscheinen mit einer STR-Weekly-Ausgabe. Bis dahin sage ich ciao und nochmal danke in die Runde.
Bis dahin. Danke dir.
Tschüss. Ciao. Jetzt endlich brezeln, Leute.
Brezeln.